Wir werden starke Lehre haben. Und diese Lehre möchte ich vielleicht auch vorneweg sagen. Es wird so sein, du hörst Dinge, die du sonst nie gehört hast. Also ich werde Dinge hören, manches ist vielleicht schon bekannt, hier und da, aber hier, ich habe Offenbarungen von Gott bekommen und ich habe diese Offenbarung auch aufgearbeitet, die ich beim ersten Fasten bekommen habe. Da habe ich mehrere Aktenordner, der Heilige Geist hat mich einfach so diktiert, schreib auf, aufgeschrieben, die ist alles durchgearbeitet. Es sind Dinge, die ich vielleicht noch nie oder kaum gepredigt habe oder nie so zitiert habe. Vielleicht wird auch der ein oder andere berührt und betroffen sein, soll es auch sein, das überlasse ich Gott. Wir werden lernen. Vielleicht noch etwas vorneweg. Es geht ein Stück Mystik. Also was ich hier heute lehre und weitergebe, geht ein Stück Mystik, nicht Dogmatik. Also Mystik, das heißt, ich möchte vielleicht sagen, was Mystik vielleicht ist ein Stück weit. Bis ins 11. Jahrhundert, also nach Christus, also was die Kirche sich entwickelte, bevor sich die Kirchen spaltete, Ost- und Westkirche, also Rom und Konstantinopel, da war Mystik und Dogmatik zusammen. Also Paulus war ein Mystiker und Dogmatiker zugleich. Und dann ging die Dogmatik ihren Weg und die Mystik ging seinen Weg. Und später kam Meister Eckhart und all diese großen Lehrer der Kirche, die sind dann wieder ihr Extrem gegangen. Es ist eigentlich irgendwo so geistlich nebeneinander gelaufen. Jetzt kommen die Charismatiker, Halleluja, lobe den Herrn und so weiter. Und die Evangelikalen, die Lehre, sie haben die Dogmatik. Und jetzt dieses zusammenzubringen, Dogmatik und Mystik. Um das geht's mir auch jetzt in diesen Augenblicken oder in diesen Abenden. Ich werde es irgendwie immer wieder reinfließen lassen. Zuerst einmal, alles fängt oben an. Auch der geistliche Kampf. Alles wird oben geboren. Alles, was vom Geist gezeugt ist, wird Geist. Also die Zeugung, die Entstehung, der Ursprung muss oben passieren. Das Generalthema dieser ganzen Woche, von heute bis Samstagabend, jeweils 19 Uhr, wird sein, der geistliche Kampf oder kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was ist der gute Kampf des Glaubens? Es ist also nicht, dass ich jetzt mit Leuten mich streite, reine Lehre. Was nützt mir die reine Lehre, wenn ich die reine Lehre nicht umsetzen kann? Das Wort Gottes, wenn ich das Wort Gottes kenne und das Wort Gottes nicht praktisch umsetze. So, ich möchte Mobilmachung ausrufen. Wir rüsten uns zu und wir sind jetzt in der Kaserne, legen uns die Waffen an, suchen die Waffen, die wir brauchen, die wir nötig haben. Wir werden jeden Abend etwas Besonderes betrachten. Jeder Abend ist in sich irgendwie auch abgeschlossen. Zuerst einmal die Sicht. Das, was du siehst. Das, was du glaubst, das, was Gott in dein Gehirn hineinspeichert, hineinprojiziert, hineingibt, dieses Denken, das von oben geboren wird, die Idee, die von Gott kommt, diese göttliche Idee, wie setze ich sie um? Wir möchten also unsere Sicht erweitern, unseren Horizont erweitern, deshalb Horizont sprengen. Wir haben so viele falsche Vorurteile. Du glaubst gar nicht, wie schwierig es ist, wenn du etwas gelernt hast, abzulegen. Das, was man dir eingeimpft hat, eingebläut hat, ganz besonders als Kind im Religionsunterricht oder als du gläubig wurdest, die ersten Gehversuche, dieses Alphabet, also da das gelernt hast, wie kompliziert es ist, einfach so abzuschütteln. Immer wieder kommen diese alten Denkmuster, diese alten Denkstrukturen wieder hoch, um das abzulegen, das wollen wir hier lernen. Ungeistliche Ansprüche. An uns werden oft so ungeistliche Ansprüche gestellt, das hat Gott nie und nimmer gewollt. Gott hat nur das gewollt, was er dir durch seinen Heiligen Geist gesagt hat. Nicht, was Menschen dir dich gezwungen haben, mach das oder wir machen das so, bei uns ist es so. Du bist in einer freien Kirche und wir sind eine freie Kirche, aber wir möchten nicht menschliche Ansprüche, sondern göttliche Ansprüche weitergeben. Was will der Herr? Es gibt ungeistliche Ansprüche, die eigentlich von der Bibel gar keine Existenzberechtigung haben. Wenn du die Bibel genau nachguckst und genau nachliest, und wir werden also einige heilige Kühe auch in diesen Tagen schlachten, die haben keine Existenzberechtigung. Die sind oder sie hatten mal, zum Beispiel Beschneidung. Hier in Berlin gab es einen Pastor einer größeren Pfingstgemeinde oder charismatischen Gemeinde. Plötzlich hat er gesagt, wir müssen uns beschneiden lassen. Und so weiter, zum Judentum übertreten und so weiter. Und ich hatte damals auch Probleme in meiner Gemeinde. Einige sind hin und her gesprungen, so mal bei uns und mal dort. Und wir müssen uns beschneiden lassen. Beschneidung ist vorbei. Und so weiter. Da sagt die Bibel gleich, der soll sich gleich kastrieren lassen. Eigentlich von der Bibel. Denn die Zeit ist vorbei. Was abgeschlossen ist, abgeschlossen. Gott hat was Neues in Christus angefangen. Aber Leute versuchen, alte, überholte Traditionen wieder neu aufleben zu lassen und sagen, das, was Israel damals hatten, Laubhüttenfest und so weiter. Das mag ein schönes Fest sein, Laubhüttenfest, aber Laubhüttenfest hat für uns als Christen gar keine Bedeutung mehr. Wir waren nicht in Ägypten. Wir haben mit Ägypten nichts zu tun. Wir sind vom Kreuz her erlöst worden. Und vom Kreuz her leben wir. Und wir haben eine ganz andere Ausgangsbasis. Wir müssen also fragen, wo kommen diese Philosophien, die Vorstellungen, die wir haben, her? Vieles kommt aus dem dunklen Mittelalter, wo der Aberglaube so weit verbreitet war. Hexen und auch viele Gläubige, die haben Angst vor Dämonen, weil sie an Hexen glauben und dieser Hexenglaube noch nicht überwunden ist. Eine Hexe, die kann was. Was waren die Hexen? Vielleicht wäre es auch interessant, sich mal mit den Gedanken zu beschäftigen. Was war eine Hexe? Eine Hexe, die nicht in ein Konzept hineinpasste, der damaligen Kirche oder Weltvorstellung und vielleicht magische Kräfte hätte. Eigentlich wären alle Pfingstler, die in Sprachen beten, wären Hexen. Denn sie reden über natürliche Sprachen, also sie haben damit irgendwie mit Jenseitskommunikation Hexe. Oder irgendjemand hat Erkenntnisse oder Worte Erkenntnis, das wäre eine Hexe. Oder wer war das, und so weiter, sofort auf dem Scheiterhaufen. Da gäbe wahrscheinlich alle Charismatiker oder fast alle Charismatiker, die wären schon längst auf dem Scheiterhaufen. Und die Scheiterhaufen brannten im Mittelalter. Und deshalb haben wir so falsche Vorstellungen, die bis zu uns gekommen sind. Hexe, ich bin verhext. Dich kann niemand verhexen, denn der in dir ist ja stärker als alle Hexen zusammen. Aber so ein dunkler Glaube, Mittelalterglaube, steckt in uns. Und auch Vorstellung von Hölle. Viele Vorstellungen von Hölle, was wir haben, das ist Mittelalter. Und wir müssen auch diese Gedanken aus dem Kopf rausnehmen. Die sind nicht da. Die Hölle ist überwunden, das Gefängnis ist gefangen genommen. Christus hat die Hölle gefangen genommen. Eigentlich für die, die an Jesus Christus glauben, existiert keine Hölle mehr. Für uns existiert nur noch der Himmel. Wenn ich das letzte Buch, die Offenbarung sehe, nur der Antichrist und der falsche Prophet, sie werden in der Hölle geworfen. Und das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab. Das sind nur so ein paar heilige Dinge, die wir, oder heiligen Gänsefüßen. Wir müssen unerschrocken und mutig werden und auch deshalb diese Abende, dass wir die Waffen in die Hand nehmen, das Schwert gebrauchen, richtig gebrauchen, dieses zweischneidige Schwert, das ist das Wort Gottes und das möchten wir. Und ich lese zuerst einmal 2. Korinther Kapitel 10, das wird so unser Einstieg sein heute Abend, 2. Korinther 10 von Vers 3 bis 6. Wir leben zwar in dieser Welt, schreibt Paulus, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Wir leben in dieser Welt, deshalb Atombombe hin, Atombombe her, vergiss es alles. So, wir kämpfen nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Die Waffen, die wir einsetzen, schleifen die Festungen. Und zwar, welche Festungen? Satanische Festungen, dämonische Festungen, mittelalterliche Festungen, religiöse Festungen, traditionelle Festungen, die werden geschleift, die sich so bei uns eingefleischt haben. Der deutsche Mann weint nicht, nur als Beispiel. Oder auch nationale Festungen. Und da heißt, lese ich jetzt hier weiter, mit ihnen, also mit der Macht Gottes und nur mit der Macht Gottes können wir siegreich sein. Die ganze Waffenrüstung funktioniert nur, wenn wir die Macht Gottes einsetzen, die Kraft Gottes. Deshalb hat Jesus gesagt, ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder. Das sind diese Festungen, Gedankengebäude. Gedankengebäude, was sich so aufgebaut hat, Philosophie, Theologie, Theorie, Psychologie, alle diese Gebäudebilder, 2. Korinther 10, da lese ich jetzt weiter. Und wir reißen alle Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, schreibt Paulus an die Korinther, so dass Christus, dass alles Christus gehorcht und wir sind entschlossen. Und jetzt, wie kriege ich die Dinge unter Kontrolle? Wir sind entschlossen, alle Ungehorsamen zu strafen. Und sobald ihr wirklich gehorsam geworden seid, sind diese Festungen niedergerissen. Also wenn ich jetzt weiterlesen würde. Also allen Ungehorsam zu strafen. Die Festungen werden niedergerissen, indem ich anfange, gehorsam dem Wort Gottes gemäß zu leben. Das ist das große Geheimnis. Nur noch dem Wort Gottes. Und dann, sobald die Ungehorsamen und der Ungehorsame und der Böse und das Übel gebunden ist. Und das Böse und das Übel ist immer der Satan für uns. Und der Ungehorsame ist der Teufel, gebunden ist. So, da werden wir nehmen alles Denken gefangen, so dass Christus alles gehorcht. Geistliche Kampfführung, es muss alles Christus gehorcht. Wenn wir Gott nicht gehorchen, halte ich fest, haben wir keine Vollmacht. Haben wir keine Autorität. Wenn wir Christus nicht gehorchen, haben wir keinen Erfolg, haben wir keine Erkenntnis, haben wir keine Offenbarung, haben wir keine Führung. Also mit dem Gehorsam steht und fällt alles. Wenn wir Gott nicht gehorchen, lacht der Teufel. Triumphiert er. Deshalb durch unsere Entschlossenheit, und ein wichtiger Faktor heute für die geistliche Waffenrüstung ist, ich entscheide mich, freiwillig in der Armee Jesu Christi zu sein. In der Legion der Heiligen. Halleluja. In der Armee. Mit der Entscheidung steht und fällt alles. Ich entscheide mich, jetzt alles fallen zu lassen. Und dann wird Satan in Schranken gewiesen, wenn wir uns entscheiden. Ohne eine Entscheidung brauchst du nicht probieren, Rauchen aufzuhören, Trinken aufzuhören, Porno angucken aufzuhören oder Saufen und Fressen. Kannst aufzuhören, das kannst du nicht ohne eine Entscheidung. Eine Entscheidung ist so wichtig. Ich will oder ich will nicht. Und solange ich noch spielen möchte, schaffe ich das nicht. So, Satan muss in Schranken gewiesen werden und er kann nur durch unsere Entscheidung und Entschlossenheit in Schranken gewiesen werden. Im Judasbrief, Vers 9, da ist eine interessante Passage, da ist der Erzengel Michael und wir haben hier gelesen, durch die Erkenntnis Gottes, also durch die Erkenntnis Christi, wird Satan in Schranken gewiesen und in Judas 9 heißt es Erzengel Michael und ich habe letztes Mal euch gesagt, was der Erzengel ist oder wie der Erzengel geworden ist nach dem Buch Henoch. Das war ganz normaler, durchschnittlicher Engel und da war der Luzifer, der hat sich über Gott erhoben und über Gott da sich lustig gemacht und was dort auch der Henoch da beschreibt, was da gewesen ist und in dem Moment plötzlich schreit in dem Engel her, dieser kleine Engel, das war noch kein Erzengel, dieser Michael, das war ganz normaler, durchschnittlicher Engel. Wer ist wie Gott? Nein, also Luzifer, vergiss es alles, also Gott ist der Größte, Gott ist der Herrlichste, Gott ist der Mächtigste und so weiter. Wer ist wie Gott? Wer ist ihm gleich? Und so ist der Erzengel geworden nach der Legende oder Überlieferung nach dem Buch Henoch. Wer ist wie Gott? Und dann selbst dieser Michael, dieser Erzengel, diese Erkenntnis, wer ist wie Gott, sagt, der Herr weise dich in Schranken. Das ging der Streit um den Leichnam Moses. Wir kommen nachher nochmals vielleicht zu sprechen irgendwann darauf in den nächsten Tagen. Der Streit um den Leichnam Moses. Der Herr weise dich in Schranken. Also, wenn wir Gott erkennen, der Teufel wird automatisch in Schranken gewiesen. Wenn wir Gott erkennen, Gott ist allmächtig, Gott ist allgegenwärtig, Gott hat das letzte Wort, Gott ist Herr und so weiter, dann wird Satan automatisch ohne große Anstrengung in Schranken gewiesen. Wir kämpfen also nicht mit irdischen Waffen, sondern mit der Erkenntnis Gottes. Deshalb, bevor wir uns mit dem Teufel groß abgeben und sagen, was unser Feind ist, zuerst einmal wissen, was sind unsere wahren Waffen. Unsere wahre Waffe ist die Erkenntnis Gottes. Das habe ich auch gelesen hier. Wir nehmen alles Denken gefangen durch die Erkenntnis Christi. Je mehr du Jesus erkennst, das kann nie und nimmer mein Jesus sein. Herr, wenn du bist, das haben wir jetzt die Tage in Frankfurt-Oder betrachtet. Herr, wenn du bist, heiße mich zu dir zu kommen. Ich folge keinem anderen außer dem Herrn. Also wir müssen ein ganz starkes Gottesbewusstsein haben. Also ich entscheide mich und dann ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also Gottes Bewusstsein. Der Teufel hält so viele Christen fest, also diese Festungen, wo sie festgehalten werden, und zwar in menschliche Gedankengebäude. Die Menschen haben sich so ihr Bild zusammengezimmert, so ihren Herrgott, ihren Heiland, ihre Erlösung, so wird es sein, also und so weiter. Da kommt dann die Theologie und alles, was ohne Gott gemacht wird, ist Gedankengebäude. Alles, was ohne Gott gemacht wird, wo Gott nicht mitmischt, wo Gott nicht mitmacht, wo Gott nicht befohlen hat. Und deshalb ist so wichtig, bevor wir auf irgendwelche Dinge uns einlassen, müssen wir fragen, hat Gott das gesagt? Ist es vom Herrn? Ist es eine Anweisung von Gott? Ist es göttlicher Art? Kann Gott hier mit ins Spiel hineingenommen werden oder können wir das auch ohne Gott machen? Man kann, und ich meine jetzt bei weißer Magie, und für mich ist Theologie auch nichts anderes als weiße Magie. Zitiert Bibelsprüche, man glaubt an die Bibel, Bibel könnte Gottes Wort sein, das könnte alles stimmen, wahr sein und so weiter. Aber wir sehen auch, der Teufel, er zittert sogar vom Wort Gottes. Aber er tut's nicht. Und deshalb ist ein Stück weiter, der Gebrauch der Waffen ist, dass wir auch das tun, was Gott sagt. Und vor allem, wir brauchen die Offenbarung des Wortes Gottes. Wir sehen im Kampf da zwischen Jesus und Teufel in der Wüste, und der Teufel zitiert die Bibelstelle. Und es ist auch nicht verkehrt, was er zitiert. Aber er reißt aus dem Zusammenhang, bringt es richtig. Aber Jesus schlägt Satan in der Flucht und sagt, er steht geschrieben, dieses Rema. Apostelgeschichte 17. Wir werden hier eine ganze Menge Bibelstellen lesen, auch oder betrachten. Das könnt ihr dann auch zu Hause nachlesen. Apostelgeschichte 17, 29. Da heißt es, da wir von Gottes Art sind, du und ich. Also, wer sind wir? Wer ist Gott? Wer sind wir? Da wir von Gottes Art sind, dürfen wir nicht meinen, dass Göttliches sei wie ein goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst oder Erfindung. Weil wir von Gottes Art sind, Apostelgeschichte 17, 29, weil wir Gottes Art sind, du und ich, und jetzt ganz arg wichtig, wenn du die Waffenrüstung anlegst, du und ich, wir tragen Gottes Art. Wir sind Ebenbild Gottes. Wir sind, und deshalb hat der Teufel nicht gelogen, als er dort im Paradies sagte, ihr werdet sein wie Gott, wir tragen Gottes Art. Aber was hat der Mensch gemacht? Gottes Art in Silber, Gold oder Stein geklopft oder gegossen oder was das auch immer gewesen ist. Viele leben also nach menschlicher Kunst und Erfindung, und das hier Gebilde nach menschlicher Kunst und oder Erfindung, sich ausgemalt, so könnte es sein. Wir wollen uns also vorsichtig sein mit unserer Fantasie. Manchmal sind wir so fantastisch und uns geht manchmal die Fantasie dadurch, aber Gott möge uns helfen dabei. Paulus sagt in 1. Korinther 3,20, wir sind nicht nichtigen Gedanken gefolgt, also Fantasie, nur einfach so, es könnte es sein. Wir sind nach Gottes Art. Du und ich, wir sind nach Gottes Art. Und wir müssen nach dieser Art Gottes weitermachen, weiterleben, diese Art Gottes ausleben. Und wir sollten lernen, immer mehr die Art Gottes erkennen. Je mehr ich die Art Gottes erkenne, desto mehr habe ich von der Art Gottes in mir. Legt an die Waffenrüstung. Mehr von der Art Gottes. Und das geschieht durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Deshalb, Gott möge uns helfen, dass wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes alle Festungen Satans ablegen, niederreißen, zerstören, in die Luft sprengen, was es auch immer sein kann. Und so eine satanische Festung, das könnten Vorurteile sein. Vorurteile. Du hast gegen einen Menschen einen Vorurteil, gegen die Gemeinde hast du Vorurteile, gegen irgendeine andere Gemeinde, gegen eine Kirche, gegen eine Institution, gegen eine Einrichtung. Du kannst gegen irgendetwas ein Vorurteil haben, und das blockiert dich, dass Gott sich nicht entfalten kann. Vorurteile, seine Festung. Gedanken, die sich einander verklagen, Römer Kapitel 2, Vers 15, die müssen geschleift werden. Weißt du, plötzlich denkst du, das Gewissen, Gott, Teufel, Gott, Teufel, Gott, Teufel, Gott, Teufel, und es geht dann hin und her. Und das verursacht Hindernisse in unserem Leben. Diese Anklagen, diese dämonischen Anklagen, verursacht dann Blockaden in unserem Leben, in unserem Körper insbesondere, denn der Körper ist immer der Leidtragende, weil es der Erde nahe steht, die Erde berührt. Deshalb ist der Körper, der immer die Schläge abbekommt, der arme Kerl, muss einfach leiden, weil unser Geist nicht in dem Gehorsam Christi läuft und arbeitet. Dann falsche Meinungen. Und wir haben immer irgendwelche Meinung, also vorgefasste Meinungen. So, und wenn es anders kommt, dann sind wir schon aus der Fassung. Falsche, unbiblische Ansichten, unbiblische Denkart. Wir denken immer verkehrt. Das, was hoch ist, was gewaltig ist, was eine Masse, was eine Menge ist, das muss von Gott sein. Aber weißt du, Gott arbeitet total anders. Das, was nichts ist, was klein ist, was arm ist, was schwach ist, was gering ist, nicht viele hohe Weise. Oder ungöttliche Maßstäbe, Wertmaßstäbe oder Überzeugungen. Wir müssen das alles ablegen. Also diese Festungen, die sich so festgefahren haben in unserem Leben, wir sind festgefahren. Nur noch Eisenbahn, nur noch die Schiene. Und wir bleiben auf dieser Schiene und wir verlassen diese Schiene nicht. Gott will uns flexibel machen. Und das ist geistliche Zurüstung. Wenn ich eingefahren bin, weißt du, wenn man so einen Westwall, ich bin den Westwall von Norwegen bis nach Spanien schon mal abgefahren, also immer irgendwo unterwegs, habe mit denen getroffen, habe gedacht, Mensch, das ist furchtbar, was der Adolf hier alles gemacht hat. Überall da Bunker und alle in eine bestimmte Richtung, aber der Feind kam ganz woanders. Und Geschwister, genauso, wenn wir uns festgelegt haben in eine bestimmte Richtung, das, dann werden wir erleben, genau, es kommt genau anders. So wie du nicht gedacht hast. Der Feind sucht die Schwachstelle bei dir. Und wir werden morgen das Thema betrachten, wie fällt der Teufel ein oder wo greift er an? Was sind die Schwachstellen bei uns? Was könnten solche Schwachstellen sein? Und die Schwachstelle, und dann wo sind sie gelandet? Gerade da, wo man nicht erwartet hat, wo man nicht geglaubt hat, dass sie vom offenen Meer oder wie auch immer kommen würden oder gekommen sind. Also, flexibel bleiben, nicht eingefahren sein. Wahrer Soldat und Kämpfer Jesu Christi, der ist flexibel, anpassungsfähig. Meistens, und jetzt komme ich noch zu einem Thema, was auch wichtig ist, die Angriffe, die du, die ich haben, kommen immer von der anderen Welt, aus dem Jenseits. Alles beginnt und fängt oben an und wir fragen uns immer, mein Gott, ich verstehe nicht, ich bin so brav, ich bete, faste, gebe den Zehnten und arbeite und singe und bei mir geht alles schief. Und du fragst dich, warum geht bei mir alles schief? Was mache ich falsch? Obwohl ich alles richtig mache. Ich mache genau biblisch, also 1, 2, 3. Ich befolge die Anweisungen Gottes. Ich überspringe nichts. Und bei mir geht alles schief. Ich bin ehrlich. Bei mir geht alles schief. Ich bin Gott hingegeben und bei mir geht alles schief. Was mache ich falsch? Und du machst wahrscheinlich gar nichts falsch, sondern es sind die Attacken, die von drüben kommen. Der Feind ist es. Es muss tiefere geistliche Gründe haben. Und hier spielen andere Mächte eine Rolle. Eine sehr wichtige Rolle. Andere Mächte. Der Teufel stritt um den Leichnam Moses. Das Original war bei Gott von Moses. Und Moses erschien 1000 Jahre später auf dem Berg der Verklärung. Aber der Leichnam, den hatte der Teufel, die Leiche. Und deshalb hat er versucht, die Leiche und das Original zusammenzubringen. Und er stritt, gib mir das Original. Ich habe die Leiche. Und was zählt bei Gott? Der Herr weise dich in Schranken. Und wir müssen genau unterscheiden, genau die Grenze ziehen. Was ist die Grenze? Und was will Gott und was will Gott nicht? Also, wir fragen uns, wo sind die Ursachen für unsere Anfechtungen? Was sind die Kämpfe? Immer wenn etwas Unerklärliches geschieht, und es manchmal passiert Unerklärliches bei uns, da verstehen wir nicht selbst. Plötzlich fragen wir, was hat der falsch gemacht? Was haben die falsch gemacht? Und wir fangen plötzlich einander anzuklagen und sogar uns selbst anzuklagen. Und da ist schon der Teufel am Werk. Wir fangen an zu suchen, wer ist schuld? Warum läuft das bei uns nicht? Warum ist das Geld nicht da? Warum kommen die Leute nicht? Oder warum bin ich krank? Warum bin ich schwach? Warum bin ich so angegriffen? Problem ist der Teufel eigentlich. Und genau das wollte er. Er wollte dich reizen, dich provozieren, so dass du anfängst, auf die anderen alle mit dem Finger zu zeigen. Die sind schuld, die könnten schuld sein. Der liebe Gott ist vielleicht womöglich schuld noch selber, weil er es nicht gegeben hat. Wir müssen diese Festungen Satans, die sich so festgelegt haben, manchmal in unserem Denken, und wir legen uns manchmal fest, der ist schuld. Also der Pastor, der hat zu lange gepredigt, der hat zu kurz gebetet, die Gemeinde hat zu lang gesungen wieder und so weiter. Da gab es also so viele Probleme. Die anderen sind schuld. Die Eva, die du mir gegeben hast, die Schlange, die du da geschaffen hast, lieber Gott, die sind schuld. Oft verstehen wir uns nicht. Und da heißt es, und jetzt sehen wir, was da passierte, und Gott benutzt manchmal, und Gott benutzt meistens, denke ich, ich komme nachher auch dieses Mal, aber vielleicht auch nächstes Mal und übernächstes Mal darauf zu sprechen, Gott benutzt Elemente, über die wir Herr sein sollten. Der Adam sollte über die Schlange herrschen. Herrscht über alle Tiere, dazu gehörte auch die Schlange. Und macht euch die Erde untertan. Und genau, wenn ein Engel gekommen wäre und Adam versucht hätte, Adam wäre sofort auf die Knie gegangen. Weil über die Engel hat er keine Macht gehabt und sollte auch nicht herrschen. Aber über die Schlange. Und da soll der Herr sein. Und da hat er versagt über die Schlange. Er sollte sagen, Schlange, geh dorthin. Kriech wieder in dein Loch, wo du herkommst, oder verschwinde im Wasser, oder spring in den Brunnen, mach was du willst, aber bitte lass mich in Ruhe mit deiner Belästigung. Aber nein, er hat es nicht getan. Und noch etwas, wie der Teufel arbeitet, die Schlange und der Teufel ist nicht zum Adam gekommen, weil Adam ganz genau wusste, Gott hat gesagt, du sollst von allen Bäumen essen, nur von diesem einen Baum nicht. Eva war nicht dabei, als Gott es gesagt hatte. Eva war noch in der Rippe vom Adam. Die war noch nicht geschaffen, als Gott sagte, Adam, von allen Bäumen darfst du essen, nur von diesen zwei Bäumen darfst du nicht essen. Eva hat das nicht mitgehört. Und deshalb, der Teufel greift immer die an, die sich nicht im Wort Gottes gut auskennen, die Gottes Stimme nicht gehört haben, oder die in zweiter Garnitur. Gewiss, der Adam wird erzählt haben, Eva, Gott hat uns gesagt, von allen Bäumen sollen wir essen, nur von diesem einen nicht. So weiter wird er gesagt haben, aber Eva hat das nicht aus erster Hand gehört. Und Geschwister, wir kommen zu Fall, wenn wir nicht, und da bringt uns der Teufel zu Fall, was wir nicht aus erster Hand gehört haben. Eine Information, du hörst um ein paar Ecken von irgendjemand, hörst nicht aus erster Hand. Das macht dir Probleme. Das bringt zu Anklage. Das bringt zu Kritik. Das bringt zu Unruhe. Das bringt zu Murren, weil du nicht aus erster Hand weißt. Und deshalb, Woher weißt du das? Weißt du es aus erster Hand? Hat das Gott dir gezeigt? Und wir sollten, auch wenn wir über andere reden, nur über andere reden, wenn Gott uns über andere was gezeigt hat. Und vielleicht hat er über andere noch nichts gezeigt, dann halt den Mund. Dann sei still. Also, aus erster Hand. Information aus erster Hand. Du kannst nachlesen. Es ist die zweite Schöpfungsakt. Erst im zweiten Schöpfungsakt. Ja, na, was ihr so kritisch nachguckt. Na, das kannst du studiert. Das sind so Feinheiten manchmal. Die Feinheiten bringen uns zu Fall. Weil es nicht aus erster Hand war. Aus erster Hand. Und wir müssen es immer aus erster Hand haben. Deshalb auch die Predigt. Wenn ich predige, die Predigt ist aus zweiter Hand für dich, wenn du jetzt hörst. Du musst auch sagen, Herr, rede, dein Knecht, deine Magd hört. Und dann ist es aus erster Hand. Du musst Gottes Stimme selbst gehört haben. Du musst Gottes Stimme selbst verstanden haben. Und du musst den Heiligen Geist selbst gefühlt haben. Nicht, dass ich sage, guck mal, es ist wunderbar, so ein Strom seiner Gnade und so weiter. Vergiss es, das nützt dir nichts. Du musst es selber gehört und selber gesehen haben. So. Du fragst dich manchmal dann, und jetzt, wir sind immer noch bei diesem Thema heute Abend, alles fängt oben an und wie wirkt sich das hier bei uns aus? Und wir fragen uns manchmal, wenn etwas Unerklärliches geschieht, was ist mit meiner Familie los? Was ist mit meinem Geld los und so weiter? Da stimmt doch irgendetwas, da muss irgendwas sein mit meiner Arbeit. Und da ist plötzlich das Verhältnis getrübt, dann mit wem auch immer. Und wir fragen uns, wo kommt das alles her? Wo kommt das alles her? Wir haben geistliche Mächte und ich habe vorhin gelesen, wir haben nicht mit Waffen dieser Welt zu kämpfen, sondern die Waffen, die wir einsetzen, die sind geistlicher Art. Alles besteht aus zwei Seiten. Lass mich mal, du hast Vorderseite und Rückseite. Alles besteht aus zwei Seiten. Wir sind von zwei Welten umgeben, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Sind wir einverstanden? Glaubt ihr so, okay. Viele wundern sich, dass sie plötzlich die Vergangenheit einholt. Jetzt komme ich auf einen Punkt. Plötzlich wundert sich meine Alte, der hat doch der Herr mir meine Sünden vergeben. Hat mich doch befreit, hat mich doch geheilt von der Sache und so weiter. Und plötzlich werde ich von der alten Seuche wieder eingeholt. Der alte Virus, die alte Wunde bricht nach 7 Jahren wieder auf. Oder was auch immer. Und wir fragen, was ist mit mir los, dass mir die alte Sache wieder hochkommt? Der alte Ärger. Ich habe gedacht, ich habe schon alles unter dem Kreuz gebracht, ich habe alles Gott abgegeben und es kommt wieder hoch. Was ist mit mir los? Wir wundern uns. Es sind ungelöste Probleme. Nicht hier, sondern drüben. Nicht hier, drüben. Hier hast du vergeben. Hier hast du dich versöhnt. Hier hast du sogar noch ein großes Geschenk gemacht und groß eingeladen zu einer Fete. Hier hast du alles in Ordnung gebracht. Hier hast du alles zertrampelt, alles zerhackt, alles klein gemacht. Hier hast du alles in den Müll geworfen. Aber drüben ist es noch nicht entsorgt. In der anderen Welt. Gott hat mir ein paar Dinge gezeigt, die ich euch hier weitergeben möchte. Das, was drüben ist, das bist du wirklich. Nicht, was du hier bist, sondern was du drüben bist. Das ist hier wirklich. Dein ungeheiligter Charakter. Hier sagst du, da betest du 3-mal am Tag. Da bist ein Pharisäer. Da bist ein Schriftgelehrter. Da bist ein Heiliger. Hier unten, dir fehlt nur noch dieser Nimbus. So, da bist du perfekt. Aber drüben bist du ein Heuchler. Drüben ist es noch gar nicht angekommen, dass sich bei dir was verändert hat. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Ist die Buße, die du hier unten getan hast, oben angekommen, haben die Engel schon Halleluja gesagt über deine Buße, deine Bekehrung, deine Veränderung. Ich habe eine interessante Stelle gelesen, über die habe ich vielleicht ein paar Mal gepredigt, aber hier bei euch noch nicht, denke ich wenigstens, zumindest nicht so in dieser Art und Weise. Matthäus 12, 31, da erzählt Jesus von der Vergebung der Sünden. Du hast vielleicht schon so viel von der Vergebung der Sünden hier auf dieser Welt gehört, aber es gibt noch eine andere Welt, wo auch Vergebung der Sünden stattfinden sollte. Und dann sagt Jesus, diese Sünde, also die Sünde wieder den Heiligen Geist, und das möchte auch alle anderen Sünden mit hineinbeziehen, nicht nur die Sünde des Heiligen Geistes, denn Jesus spricht zwar über die Sünde des Heiligen Geistes, also die Lästerung gegen den Heiligen Geist, aber da sagt Jesus, die Sünde wider den Heiligen Geist wird weder in dieser noch in der anderen Welt vergeben werden. Das heißt also, dass in dieser Welt Vergebung stattfindet, aber es muss genauso drüben Vergebung stattfinden. Muss diese Rechtfertigung, muss sagen, mein Sohn, dir sind deine Sünden, oder meine Tochter, dir sind deine Sünden vergeben. Du musst die Antwort Gottes haben. Hier unten kann der Pastor sagen, die Absolution dir geben, dir sind deine Sünden vergeben, geh hin in Frieden. Aber drüben muss es auch passieren. Im Heiligtum. Da, wo die Sünden, wo Buch geführt wird, da muss auch dein Sündenregister ausgelöscht werden. Was ist die andere Welt? Es ist die unsichtbare Welt. Es ist das Jenseits. Also es gibt Vergebungen im Diesseits. Und zwar nicht nur die Lästerung wider den Heiligen Geist, sondern alle anderen Sünden auch. Die müssen auch drüben ausgelöscht werden. Deshalb Freude über einen Sünder, der Buße tut, dessen Buße im Himmel ankommt. Nicht in der Gemeinde, dass die alle applaudieren, jetzt hat sich wieder einer bekehrt. Und jetzt schon wieder einer und so weiter. Nein, im Himmel müssen die Engel Halleluja sagen. Und erst wenn im Himmel Halleluja gesungen wurde, über unsere Buße, über unsere Bekehrung, wenn dort unsere Bekehrung angekommen ist, viele bekehren sich nur zum Schein. Ich habe in Süddeutschland einen Mann gehabt, der wollte unbedingt, wir hatten eine schöne, hübsche Frau in der Gemeinde, junges Mädchen war nicht, die war schon über 20, war hübsch und so weiter, und er wollte unbedingt das Mädel haben, hat alles dran gesetzt und so weiter, und die war gläubig und gesagt, ich heirate keinen Ungläubigen, in meiner Bibel steht, zieht nicht mit fremden Joch, mit den Ungläubigen, und sie hat gesagt, nein, und dieser Mann hat geworben, und er sagt, du bist nicht getauft, du bist nicht gläubig, und so gehst, und hast Jesus nicht in deinem Leben, so als solches und so weiter. Der hat alles gemacht, was sie gesagt hat, hat sich bekehrt und so weiter. Bei der Hochzeit war er zum letzten Mal im Gottesdienst. Und dann hat er sie gehabt. Jetzt hat sie zum Standesamt, zum Traualtar geführt. Da war zum letzten Mal, und die Ehe ist geschieden worden nachher, weil es unter falschen Voraussetzungen die stattgefunden hat. Nur um das Mädchen zu kriegen. Leute machen so viel, um einfach sozial aufzusteigen oder was anderes, nur um an die Segnungen des Himmels ranzukommen. Aber die Voraussetzung für den Segen ist, tut Buße. Tut Buße, Gott gehorsam zu sein, den Gehorsam Gottes aufzurichten. So, warum bekehrt sich der eine und der andere? Und die Engel wissen ganz genau, ob der eine richtig meint oder nicht, denn die durchschauen das Herz. Also, du kannst dem Pastor was vortäuschen, kannst Brüdern und Schwestern was vortäuschen, aber dem Herrn kannst du nichts vormachen in der anderen Welt. Was ist die andere Welt und wo ist die andere Welt? Sündenvergebung in dieser Welt ist eine Sache und die Vergebung in der anderen Welt ist eine andere Sache. Und die kann nur von Gott aus geschehen. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Sünden werden also vergeben in dieser und in der jenseitigen, zukünftigen Welt. Gewiss, manche sagen ja, wenn ich gestorben bin im Jenseits, aber viele Leute haben Buße getan und die bekennen die Sünde und bekennen die Sünde und die machen alles, was sie können, um die Sünde loszuwerden. Aber in ihrem Unterbewusstsein ist noch Schuldgefühl da. Sie haben immer Schuldgefühl. Warum? Weil die Vergebung nicht in der anderen Welt stattgefunden hat. Es ist so wichtig, Geschwister, dass in der anderen Welt unsere Vergebung stattgefunden hat. Und dass wir von drüben, die Bibel spricht von der Rechtfertigung, dass wir vor Gott gerechtfertigt sind, dass die Handschrift, die gegen uns war, ausgelöscht ist, dass keine Anklageschrift ist und dass der Teufel auch keinen Angriffspunkt gegen uns hat. Jesus sagt zum Beispiel, und jetzt, wenn wir so die Bibel sehr aufmerksam studieren, wir werden merken, du, der Herr Jesus hat gelehrt, Vergebung in dieser und in der anderen Welt. Er hat gesagt, wenn du den Menschen hier nicht ihre Sünden vergibst, wenn du hier nicht vergibst, wird Gott dir auch deine Sünde nicht vergeben. Und zwar nicht erst, wenn du gestorben bist, die bleibt dran, die bleibt dir angeschrieben. Wenn du den Menschen nicht ihre Sünden vergibst, und dann geht er noch ein Stückchen weiter, er erzählt von dem Schalksknecht, dem viel vergeben worden ist, und so weiter, und dann kommt so ein kleiner Pünfte bei ihm, ein bisschen was schuldet, und dem sagt er, nein, du kommst ins Gefängnis und schmeißt ins Gefängnis. Und dann kommt sein Herr und dann sagt er, zahl jetzt alles zurück und du kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. Meint nicht die Ewigkeit und die Hölle, sondern das meint das Leben. Und übergib ihm den Folterknechten. Da kommen die ganzen Krankheiten, wo Kinder Gottes sagen, wenn du nicht vergibst, das steigert sich bis ins Zehnfache bei dir und Gott dreht dich die Schrauben und er sagt, Freund, zahl du zurück. Zahl du zuerst mir das zurück, was ich dir, ich habe dir so viel vergeben und du kannst da diese paar lumpigen Groschen dem nicht auch verzeihen? Diese und andere Welt. Das macht uns auch krank. Deshalb Vergebung findet in dieser und in der anderen Welt. Wir müssen also von beiden Seiten, mein Bewusstsein und mein Unbewusstsein muss den Frieden Gottes haben. Du Schalksknecht. Du Schalksknecht, sagt der Herr. Und dann werden diese Menschen den Folterknechten überlassen. Und so viele sind in der Schule bei den Folterknechten. Werden geplagt mit allen möglichen Sachen. Wie du andere behandelst, so wirst du behandelt. Mit welchem Maß ihr messt, werdet ihr gemessen. Es gilt nicht erst für drüben, es gilt für jetzt. Das gilt nicht für jetzt. Weil wir uns, und es ist gut, dass es für jetzt gilt, das kann ich noch korrigieren. Wenn ich drüben bin, mal in der Ewigkeit angekommen bin, wenn ich tot bin, wenn der Baum gefallen und vor Gott stehe, dann kommt das Gericht Gottes, dann habe ich keine Chance, mich zu verändern. Aber jetzt, solange ich noch unterwegs bin, kann ich noch Kursänderungen vornehmen in meinem Leben. Deshalb ist es so wichtig, die Zeit auszukaufen, die Zeit der Gnade zu nutzen, in der wir uns befinden. Vergib, wenn du vergeben kannst. Das Gleiche gilt auch, wer mich bekennt vor den Menschen. Hier, unten, in der sichtbaren Welt. Sobald du Jesus bekennst und aussprichst, wird er dich bekennen vor seinem himmlischen Vater. Ein anderer Evangelist sagt, und er wird dich bekennen vor den Engeln seines Vaters. Also, wenn du hier Jesus bekennst, wirst du bekannt im Jenseits, in der unsichtbaren Welt. Also, die Welten hängen zusammen, Diesseits und Jenseits. Und wenn du bei Gott, wer bist du, was willst du? Und die Dämonen sprechen ja, und wir wissen ja, als diese Söhne des Käfers die Teufel austreiben wollten, Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir, wer seid ihr? Die waren nicht bekannt drüben. Wer seid ihr? Und die wurden zugerichtet, nackt sind sie davongelaufen und haben gerade ihr Leben gerettet. Wer seid ihr? Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir, wer seid ihr? Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater oder vor den Engeln meines Vaters. Die meisten sind blind von den Gläubigen. Die denken nur diesseits, nur was vor Augen ist. Nur das ist ausschlaggebend. Nein, auch das, was du nicht siehst. Deshalb sagt Jesus, wer beten möchte, der soll gar nicht in der Gemeinde beten. Der soll in die Kammer gehen, die Tür zumachen und im Verborgenen mit Gott reden. Und der in das Verborgene sieht, wird es öffentlich vergelten. Also, es ist eine ganz andere Welt. Viele glauben, das, was ich sehe, das ist alles. Oder ist genug, oder das reicht schon aus. Oder auch die klugen und törichten Jungfrauen. Die haben geglaubt, das reicht aus, was ich habe, das ist genug. Mein Öl, meine Lampe und alle sind Jungfrauen gewesen. Alle haben auf den Bräutigam gewartet. Alle sind schläfrig geworden. Und alle sind wach geworden, als die Herolde sagten, siehe, der Bräutigam kommt. Alle 10. Und die einen, die haben was anderes noch gehabt. Sie haben drüben Licht gehabt und ihr Licht ist nicht erloschen. Ihre Lampe hat Öl gehabt. Deshalb ist nicht ausschlaggebend, wie viel Öl du hier hast, sondern wie viel Öl du in deinem Inneren wirklich besitzt. Reserve. Auf die Reserve kommt es an. Was drüben ist, wo kein Dieb mehr stehlen kann, wo kein Krämer kommt. Und die konnten auch nicht verkaufen und sagen, wir können nicht verkaufen, selbst wenn wir möchten. Wir können euch kein Öl abgeben, sonst reicht es uns auch nicht mehr. Die Stelle, damit ihr das versteht, um was es geht, Matthäus 13, Vers 12, diese Stelle versucht, also jetzt ist nicht von den Jungfrauen, sondern den Sachverhalt hier. Wer da hat, sagt Jesus, dem wird gegeben, dass er noch mehr habe und er wird Überfluss haben. Wer da hat, also wenn du drüben schon etwas hast, sammelt Schätze, die im Himmel sind, wer da hat, dem wird gegeben, dass er noch mehr habe und dass er Überfluss habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Wir leben gefährlich, Leute, wenn wir nicht nur für diesseits leben. Wer da hat, dem wird es gegeben, dass er noch mehr habe. Der Überfluss ist, was du drüben hast. Sammelt Schätze, die im Himmel sind. Oder dann nehme ich die anderen Gleichnisse, was Jesus sagt, von dem reichen Mann. Ich leide Pein in dieser Flamme. Lazarus und der reiche Mann. Ich leide Pein. Oder der Kornbauer. Heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Du hast nur für diesseits gelebt. Nur für hier und nur für jetzt. Und du hast nichts nach oben transferiert. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. In Markus Kapitel 4 erzählt Jesus ein Gleichnis oder mehrere Gleichnisse, Himmelreichsgleichnisse nennt er das, oder Gleichnisse des Reiches Gottes. Und dann spricht er vom Weizen und Unkraut, Weizen und Stroh und Korn in Markus Kapitel 4. 26 bis 32. Ich möchte, dass nur jetzt, dass du das aufschlägst und kannst zu Hause in aller Ruhe durchlesen. Ich gehe das mal durch. Das ist eine interessante Auslegung. Und er spricht von Senfkorn. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Und wir glauben immer, Senfkorn ist so ein Glaube, der Berge versetzt. Der was verändert. Hier bringt Jesus eine ganz interessante Auslegung, Senfkorn. Und er sagt, ein Senfkorn fällt in die Erde, versetzt aber keinen Berg jetzt. Es wird ein großer Strauch. Oder sogar die Vögel des Himmels Zuflucht finden. Oder nisten. Die Vögel des Himmels. Behalte dieses Bild nur. Versetzt kein Berg. Es wird ein großer Baum. Markus Kapitel 4 von Vers 26 bis 32. Es wird so groß, dass selbst die Vögel des Himmels darin nisten können. Wer sind die Vögel des Himmels? Die Engel. Dass die Vögel des Himmels nisten können. Der Heilige Geist brütete über die Urflut. Engel sind die Ausführungsorgane Gottes. Dieser kleine Senfkorn wird zu einem großen Baum, dass die Engel des Himmels darauf nisten können. Ich habe gesagt, geistliche Waffenrüstung. Ich möchte euch Dinge bringen, die ihr vielleicht bisher nicht so gehört habt. Alles Große passiert drüben am Thron Gottes, kommt vom Thron Gottes. Und Gott legt in diesen Senfkorn hinein den Glauben, dass die Engel anzieht. Weißt du, es gibt Bäume, die stinken. Und es gibt Bäume, die blühen wunderbar und die Frucht zieht die Vögel an. Es gibt Bäume, wenn du so Bilder siehst in der Wüste, da sitzen Geier drauf, da wird sich kein Singvogel sich verkriechen. Und es gibt Bäume, wo die singen, jetzt im Herbst, da steht, ich bin neulich irgendwo gestanden, habe ich gedacht, mei, ist das wunderbar. Der Baum voll Singvögel. Da zwitschert's, der Baum vibriert regelrecht. Habt ihr schon sowas gehört? Bin begeistert. Der Baum ist voll von Singvögeln. Die siehst du gar nicht. Plötzlich ist es so viel laut. Und genau dieses Bild hat Jesus wahrscheinlich verwendet und sich gedacht, der Baum wird so groß, dass sogar die Vögel des Himmels nicht nur zwitschern und singen, sondern die nisten da drin. Geht ein Stückchen weiter. Die Vögel des Himmels nisten da drin. Dämonen sind auch Vögel. Geister. Gefallene Geister. Gefallene Engel. Sie sind auch aktiv und sind auch am Werk. Und sie versuchen auch, sich einzuschleichen. Stell dir mal vor, da kommt so ein Habicht in so einen Baum. Sind alle Singvögel weg. Oder so eine Elster. Und so weiter. Und selbst wenn die Vögel brüten, wenn da eine Elster kommt, und da wo Elster sind, gibt es keine Singvögel mehr. Aber die stehen unter dem Naturschutz. Der Teufel steht auch unter dem Naturschutz. Nein, Elster. Darum, die Vögel des Himmels sind die Engel für mich. Und er wird seinen Engel befehlen. Lass uns mal nur so. Darum ist es wichtig. Und wir sollten uns fragen, was für Träume habe ich? Gute oder schlechte Träume? Und das ist nämlich, was uns ausmacht. Träume ich gut oder träume ich schlecht? Was sind meine Träume? Es gibt gute und schlechte Visionen. Gute und schlechte Gesichter. Guten und schlechten Rat. Von wem kommen deine Impulse, dein Antrieb, deine Motivation, deine Inspiration? Wer steckt dahinter? Wer bringt das? Welcher Vogel brütet das aus? Es gibt auch Kuckuck, auch. Und wir haben auch Kuckucks. Es gibt Raubvögel und Singvögel. Also, Licht und Finsternis, Gott und Satan. Die einen helfen uns und die anderen schaden uns, rauben uns aus. Die einen bauen uns auf, die anderen zerstören uns. Paulus sagt, heute Nacht war der Engel Gottes bei mir. Seine Stärke bestand, um das ganze Schiff zu retten. Seine Stärke bestand, heute Nacht war der Engel Gottes bei mir. Weißt du, nicht der Kapitän hat entschieden, wie die Sache ausgeht. Nicht die Crew und nicht die Mannschaft und niemand hat entschieden, sondern der Engel des Herrn war heute Nacht bei mir. Und er hat die Wende gemacht. Wir brauchen solche Stunden, solche Erfahrungen, denn wir sind nur erfolgreich, wenn der Engel des Herrn bei uns da war und bei uns was ausgebrütet hat. 14 Tage, keine Sonne. Das war die Geschichte, Apostelgeschichte 28. 14 Tage. Der Mensch, der nichts von dieser unsichtbaren Welt weiß, der fragt sich, warum? Oder wie geht's jetzt weiter? Und bei vielen geht's nicht mehr weiter, weil sie keine Ahnung von geistlicher Kampfführung haben. Die kämpfen und fechten in der Luft und flattern rum und machen Wind und so weiter um nichts. Der Engel des Herrn stand heute Nacht mir bei. Und das ist die Wende. Du brauchst den Engel des Herrn an deiner Seite und das Blatt wendet sich. Es gibt unsichtbares, unwissendes Wachstum. Heute Nacht, Gott bei mir. Oder ich sehe auch beim Jakob diese Himmelsleiter heute Nacht. Und diese Vision hat sein Leben so geändert, so geprägt, so geformt, dass er 21 Jahre da durchhalten konnte. Du kannst vielleicht manchmal nicht durchhalten, hast kein Durchhaltevermögen, keine Kraft und du schaffst es nicht. Du strengst dich an und du kämpfst in deinem eigenen Schweiß, in deiner eigenen Energie. Weißt du, was du brauchst? Ist nur, Herr, lass mich schlafen und lass mich die Himmelsleiter sehen. Lass mich sehen, dass ich mit dem Himmel verbunden bin und dass die Engel Gottes rauf und runter gehen. Das ist eine Verbindung, diesen Baum des Lebens, diesen Senfkorn. Und in der Bibel, diese Geschichte in Markus Kapitel 4, Vers 26 und folgende Verse, da heißt es, in den Schatten der Zweige werden die Vögel des Himmels sich nisten. In den Schatten und also Schatten der Zweige werden sich die Vögel des Himmels nisten. Also nicht im Stamm irgendwo, sondern in den Zweigen, in der Verzweigung. Ein Bild, Schatten ist immer ein Bild für Unterbewusstsein. Das ist alles bewirkt, dieser Saat, dieser Senfkorn. Aus dem Senfkorn kommt dieser große Baum und dann die Zweige und dann entwickelt sich das alles in deinem Inneren. Da ein Engel, da ein Engel, in diesem Zweig ein Engel, da in diesem Zweig, in dieser Richtung. Überall von himmlischen Heerscharen umgeben. Wenn du sehen könntest, und deshalb die Entscheidung fällt nicht in der sichtbaren Welt, sondern in der unsichtbaren Welt. Oh Gott, wir sind verloren. So hat ein Mann mal in der Bibel gerufen, ein König. Oh Herr, wir sind verloren. Und dann sagt der Prophet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehen möchte, dass bei uns mehr sind als bei denen, die jetzt uns belagern. Herr, öffne ihm die Augen. Was wir brauchen, sind geöffnete Augen, damit wir sehen, dass bei uns der Baum voll Gezwitscher ist. Voll Engel, voll himmlischer Heerschein. Und dass wir umgeben sind von einem Berg voll feuriger Rossen. Wir brauchen geöffnete Augen. Nicht nur für den Teufel. Die meisten Leute, die sind so scharf auf den Teufel. Wir brauchen weniger vom Teufel, wir brauchen mehr von Gott heute Abend. Das ist unsere Waffe. Mehr von Gott. Ein Berg voll feuriger Rosse. Wenn du das sehen könntest, dann würdest du ganz anders marschieren. Du würdest nicht so gebückt, buckeln und gedemütigt und so weiter laufen. Du würdest wissen, ich führe eine Armee an. Und wo ich hingehe, da geht die Herrlichkeit Gottes hin. Wenn wir voll der Salbung Gottes sind und wenn wir sehen, wir sind und der Berg um uns herum ist voll feuriger Rosse, dann führst du eine Legion von himmlischen Heerscharen an. Und wo du hingehst, weißt du, da ziehst du alle mit, den ganzen Schwanz. Und der Himmel geht mit. Und der Herr geht mit uns. Heute Nacht war der Engel Gottes bei mir. Hast du das schon erlebt und gesehen, den Engel Gottes kennengelernt? Jesus spricht von den Vögeln des Himmels. Dein Leben wird von den Vögeln bestimmt. Frage nur, von welchen? Wer nistet in den Zweigen? In den Zweigen deines Lebens. Wer hat sich eingenistet? Welcher Vogel hat sich bei dir in deinen Gedanken eingenistet? Nicht nur, dass er mal... Weißt du, Martin Luther hat gesagt, ich kann nichts dafür, dass ein Vogel über meinen Kopf fliegt. Aber ich kann was dafür, wenn ich erlaube, dass der Vogel sich auf meinen Kopf nistet. Welcher Gedanke, ich möchte Engel jetzt als Gedanken nehmen. Welcher Gedanke hat sich bei dir eingenistet? Der ist mal vorbeigeflogen. Der Teufel kann keine Gedanken lesen. Das möchte ich euch sagen. Der kann keine Gedanken lesen. Die Gedanken, auch Gott interessiert sich nicht für deine Gedanken. Also das, obwohl er unsere Gedanken schon von Ferne kennt. Er weiß ganz genau, was ich denken werde. Aber es ist auch ein anderes Kapitel. Aber der Teufel kann deine Gedanken nicht lesen. Aber was er kann dir einen Gedanken in den Kopf pflanzen. Du, die mögen dich nicht. Die haben keine Sympathie für dich. Weißt du, arme Leute oder Reiche, die wollen mit Reichen nichts zu tun haben, oder die aus dem Osten kommen oder aus Polen oder aus Russland kommen, so, die wollen mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Oder aus Afrika oder so. Nein, weißt du, und so weiter. Und schon hat der Teufel fertig gebracht, ein Gefühl in uns einzupflanzen, der Diskriminierung. Und weißt du, dann gehst du schon in den Weg, guck mal, die gucken mich auch schon so schief an und so komisch an und die grüßen mich nicht oder die haben mich noch nie eingeladen. Weißt du, guck mal, da ist nur ein Fest und du bist mal einmal übersehen worden. Guck mal, der mag mich nicht, der schaut mich gar nicht an. Und schon hat er einen Gedanken eingepflanzt. Und dieser Gedanke, zuerst kommt als Ei und dann wird er ausgebrütet. Und dieser Gedanke dann, und dann sind plötzlich lauter Vögelchen da. Und die kommen immer wieder, diese Vögelchen. Und plötzlich ist eine ganze Kolonie, eine ganze Kolonie von Gedankengänge. Also nicht nur, dann kommt, weißt du, da bist du sowieso am falschen Platz. Wer weiß, ob mein Leben überhaupt einen Sinn hat. Das hat gar keinen Sinn. Was mich mag sowieso nicht. Gott mag mich auch nicht. Und dann schmeißt am besten dein Leben hin. So arbeitet der Teufel und so versucht uns Gedanken in den Kopf zu pflanzen. Gedanken kann er nicht lesen, aber er kann Gedanken einpflanzen. Die finden bei dir Zuflucht. Du akzeptierst sie, du nimmst sie an. Anstatt, dass du den Ast mal schüttelst und sagst, raus, weg von hier. Nein, du duldest. Die Vögel des Himmels, was sind das für welche? Die Gott, Vögel der Hölle und der Vögel des Himmels. Da muss nur so ein schwarzer Geier kommen. Und das ist drauf und alle sind weg. Da muss nur ein Raubvogel kommen. Muss nur irgendetwas Negatives sein. Also über das Negative will ich nicht sprechen. Ich möchte die Vögel des Himmels, die sich dabei einnisten möchten, darüber möchte ich sprechen. Es ist zuerst einmal die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Lieblosigkeit ist sowas Schlimmes. Ich glaube, dass Lieblosigkeit die meist verbreitete Sünde bei den Kindern Gottes ist. Lieblosigkeit. Lieblosigkeit. Aber die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Also du siehst also, der Heilige Geist bringt Liebe Gottes. Die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Für mich ist nicht der ein Pfingstler, ein geisterfüllter Mensch, der in Zungen babbelt, sondern der, der Liebe hat. Wie viele Pfingstler babbeln in Zungen und vielleicht den ganzen Tag und haben doch keine Liebe. Da keine Liebe für Sünder draußen, keine Liebe für die Armen, keine Liebe für Schwachen und so weiter. Nur die Starken, die immer triumphieren und so weiter. Die Liebe Gottes oder die Liebe Christi drängt nicht. Die Liebe ist eine ganz starke Waffe. Die stärkste Waffe auf dieser Welt, um die Welt zu überwinden, ist Liebe. 1. Korinther 13, sollte man auswendig lernen. Liebe. Was nützt es mir, wenn ich das alles hätte? Ein Vogel, der sich bei uns einnisten möchte, ist der Friede Gottes. Auch so ein schöner kleiner Vogel. So ein Singvögelchen, Friede Gottes. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, es ist der Friede Gottes in mir selbst, also dass ich Frieden mit mir selber habe. Und dieser kleine Vogel, wenn ich Frieden mit mir selbst habe, plötzlich Frieden mit meiner Familie. Der Brüder dann automatisch, also wenn es bei dir zuerst mal stimmt und du Frieden mit dir selbst hast, dann hast du dann automatisch mit der Mutter Frieden, mit dem Vater Frieden, mit Oma Frieden, mit dem Opa Frieden, mit der ganzen Sippe, hast du dann plötzlich Frieden. Frieden mit deinen Nachbarn, kommt schon wieder, neue Generation. Und es geht dann von Generation zu Generation, da wird was ausgebrütet. Frieden mit deiner Vergangenheit. Dass du es nicht mehr ausmachst und das nicht mehr angreifen kann. Frieden mit deinen Finanzen, mit deinem Geld, mit deiner Zukunft. Dann kommt noch ein zweiter, dritter Vogel, so ein schöner, bunter Vogel, die Gerechtigkeit Gottes, der ausgebrütet wird in diesem Baum. Da ist die Realisierung des Friedens Gottes. Der äußere Friede ist noch lange kein innerer Friede. Du kannst sagen, wir sitzen schön übereinander, so. Wir können schon aushalten. Aber die Frage ist, wie wird es im Himmel sein? Wie wird es im Jenseits sein? Der äußere Friede sagt noch gar nichts. Ist nur noch auf dem Papier alles. Aber wie ist der innere Friede? Genauso die äußere Vergebung. Vergiss es. Wem sind meine Sünden vergeben? Wer kann das mir beweisen? Keiner. Ich glaub's. Aber wenn ich hier innen drin Frieden habe und Vergebung habe und weiß, gegen mich steht nicht mehr. Gott hat mich angenommen, ich bin sein Kind, bin von ihm geliebt. Die innere Vergebung, äußere Heiligung, vergiss es, innere Heiligung und Heiligkeit. Äußere Demut, weißt du, man kann so demütig sein, dass man also, ach ja, und doch in seiner Demut so stolz, über seine Demut stolz sein. Es gibt alles. Deshalb diese innere Demut. Weißt du, und wenn du innere Demut hast, dann wirst du dich nicht vor jedem Menschen Knicks machen und beugen und bücken und Bückling machen. Du wirst stehen, du weißt, wer du bist, aber vor Gott gehst du auf die Knie. Vor Gott gehst du auf die Knie. Diese innere Demut. Ist das bei uns der Fall? Äußerer Glaube, innerer Glaube. Ich kann viel glauben. Ich habe eines festgestellt, ich kann für andere wunderbar glauben, aber für mich selber habe ich Probleme. Geht's euch auch so? Und ich sagte, Gott hat uns auch so angelegt, dass es so ist. Im anderen sehe ich sofort den Splitter in seines Auge. Ich sehe ganz genau den Splitter, also du hast so ein Korn da. Aber den Balken in meinem eigenen Auge erkenne ich gar nicht. Da übersehe ich das total. Deshalb innere und äußere. So wichtig. Wenn wir das gelernt haben, haben wir heute Abend schon sehr viel begriffen. Innere und äußere Friede. Äußere Freude. Ist noch lang nicht die innere Freude. Ich habe gedacht, Mensch, das, ich habe zwar nicht gespielt, wenn ich da 37 Millionen gewonnen hätte, das wäre doch fantastisch, hätte ich gleich eine Kirche gebaut. Aber weißt du, kann man da glücklich sein? Inneres Glück, innerer Friede. Gewiss, ich würde mir ein leichteres Leben machen, würde mir eine Yacht kaufen. Aber was soll's? Paddelboot wird's auch reichen. Innere Erkenntnis ist noch lang nicht äußere, oder die äußere Erkenntnis ist nicht gleich die innere Erkenntnis. Äußere Hingabe ist nicht gleich innere Hingabe. Man kann äußerlich sehr sanft sein. Und ich habe mal so eine kleine Raupe gestreichelt. Die war so samtig und so weiter. Und plötzlich so bissig. Und so ärgerlich, also so plötzlich, also so grantig. Also so sanft. Und so viele sind so sanft. Drück mal eine Tomate. Und dann explodiert sie. So sanft. Weißt du, das, was innen drin ist, das ist, was bei Gott zählt. Deshalb dieser Gehorsam Christi. Welche Vögel nisten sich in den Zweigen deines Baumes? Dieser Senfkornbaum. Nisten. Lass uns darüber nachdenken, was ist Nisten? Sich einnisten, sich einquartieren. Wer hat sich bei dir einquartiert? Denk darüber nach. Wer sich bei dir einquartiert hat, sich festgesetzt, niedergelassen hat. Welche Brut bestimmt dein Leben? Es ist interessant, was Johannes den Pharisäern sagt, die zur Taufe kommen. Ihr Otterngezücht, ihr Schlangenbrut. Ihr Schlangenbrut. Du siehst also so fromm und so religiös und doch Schlangenbrut. Welche Brut hat sich da reingesetzt? Was wird jetzt ausgebrütet alles? Vielleicht ist es vieles noch gar nicht einmal sichtbar, was in deinem Leben ist. Der Teufel hat so ein Kuckucksei reingelegt. Und dann kommt so ein Kuckuck raus und schmeißt alle anderen raus. Und plötzlich ist ja nur noch er der große Boss, der große König. Und wenn er nicht Mittelpunkt ist, ärgert sich ärgert er sich über alles. Also, wie sieht deine unsichtbare Welt aus? Versuch mal rückwärts zu schauen, übers Kreuz zu sehen. Wer ist bei dir einquartiert? Welche Kolonie? Nicht nur eins, also, weißt du, wenn ein Vogel mal drin ist, ist es okay. Aber jemand hat einmal gesagt, weißt du, wenn eine Wespe rauskommt, ist okay, die hat sich verflogen. Aber wenn irgendwo mehrere Wespen oder Hornisse rauskommen, dann muss ein ganzes Nest dahinter sein. Und so, was ist hinter dir? Weißt du, du kannst so sanft und so fromm und Halleluja, lieber Jesus und so weiter, und dann kannst du fluchen wie der Teufel. Da ist irgendwas faul da drin, wenn du fluchen kannst wie der Teufel. Und manche Leute, die sind so heilig, aber du musst nur mal mit dem Hammer auf den Finger klopfen und daneben klopfen. Und dann singst du Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dann bist du in neuer Dimension. Das kommt raus. Weißt du, solange alles glatt geht, Geschwister, genau das ist, solange alles glatt geht, kannst du ein schöner, braver, lieber, netter, süßer, sanfter Christ sein. Aber wehe, wehe, wehe. Und deshalb, so oft hat Jesus gesagt, wehe, wehe, ihr Pharisäer, wehe. Und dann explodierst du. Dann bebt alles, dann zittert alles, dann kracht alles zusammen. Sind es die Vögel des Himmels oder die Vögel des Teufels, die jetzt in dir drin wohnen? Es ist interessant, manchmal ist es so eine Vermischung. Da kommen auch manchmal so solche und solche Vögel, die können auch manchmal nebeneinander nisten. Das ist durchaus auch möglich, das gibt es in der Natur, kommt öfters vor, aber das ist nicht der Normalfall und wir wollen nicht mit diesem Normalfall, wir wollen uns nur mit der Normalsituation beschäftigen. Was für Vögel ziehen bei dir ein und aus? Was sind in deinen Zweigen, was für Früchte bringst du? Was ziehst du an? Es geht nicht nur, was in dir drin ist, sondern was für Art von Vögel ziehst du an? Wir haben vorhin von der Gottesart gelesen, oder? Wir sind Gottesart. Ziehe ich Gottesart oder ziehe ich Teufelsart an? Ziehe ich eine positive Art an oder ziehe ich die negative an? Was für eine Anziehungskraft habe ich? Was steckt in mir drin? Und gleich gesinnt sich gern. Also wenn da schon ein Singvogel ist, kommt schon gleich der nächste Singvogel. Und plötzlich ist eine ganze Kolonie bei mir angesiedelt. Und deshalb, wer da hat, dem wird gegeben, dass er noch mehr habe. Und wer nicht hat, dem wird auch das noch genommen, was er hat. Ein Vogel zieht gleich andere Vögel an. Ein Insekt zieht andere Insekten an. Ein Gedanke zieht gleich andere Gedanken an. Ein Geist zieht andere Geister an. Was wird angezogen? Was für Menschen ziehst du an? Es ist erstaunlich manchmal. Weißt du, ich kann, mache ich das nicht, weil das wäre widerrichten, was ich mache. Aber ich kann ganz genau sagen, wenn ich so einen oder anderen angucke, mit welcher Art von Leuten ihr zusammenkommt, diese Art von Leute seid ihr. Verstehst du, wenn du Leute mit Leuten zusammenkommst, die Penner sind und auf der Gasse liegen und so weiter, in der Gosse liegen, dann bist du auch nicht weit weg mit deinem äußeren weg und so weiter. Du ziehst das Gleiche an, gleich und gleich gesinnt sich. Wenn du Versager innen drin bist, ziehst du am laufenden Band Versager an. Wenn du bestimmte Probleme hast, ziehst du immer diese Problemmenschen mit diesen Problemen an. Weil die denken, Mensch, wenn der hat auch zu kämpfen und so weiter. Und man redet über die Probleme, man denkt, man kann helfen vielleicht oder der könnte mir helfen. Und das zieht sich an. Weil Leute dann von dir was erwarten unter Umständen. Welche Art von Leute ziehst du an? Vielleicht musst du umdenken in deiner ganzen Struktur und sagen, ach, ich möchte diese Leute nicht anziehen. Ich möchte mich von diesen Leuten am liebsten trennen. Ich möchte mit diesen Leuten nichts zu schaffen haben. Ich möchte diese Leute nicht einmal sehen mehr. Gehört auch dazu. Denn sitzt nicht da, wo die Gottlosen sind. Du musst dich wundern, wenn du nur Spötter anziehst, dann bist du auch ein Spötter irgendwo. Denn die Bibel sagt etwas. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Wo es zu fressen gibt, sammeln sich die Geier. Wo Aas ist. Aas ist etwas Faulendes. Da liegt ein Kataver, da liegt eine Leiche. Da sammeln sich die Geier. Diese Stelle ist so groß. Also wenn du siehst plötzlich, da kreist da oben irgendwie, da ist Bewegung in der Luft, da ist irgendwo Aas. Da sind Geier unterwegs. Also wo Aas ist, da sammeln sich die Geier. Gute oder schlechte Vögel. Ein Singvogel wird nie zum Aas gehen. Hat nichts zu suchen. Es geht in die Blumen, sucht sein Käferchen oder sonst noch was, aber nicht Aas. Was für Menschen ziehen wir an? Gute oder schlechte Vögel? Welche Stimmung haben wir in unserem Leben? Die Stimmung macht so viel aus. Und dann deine Stimme sagt auch was über dich. Die Ewigkeit, das Jenseits, der Himmel, das Unterbewusstsein ist so ein unerklärliches Phänomen. Die Frage ist, wie entsteht das alles? Wie kommt das alles zustande? Und da wollen wir drüber auch jetzt ganz kurz nachdenken. Zuerst alles ist im Geist. Es ist so ein Senfkorn. Und in diesem Senfkorn, da ist die ganze Information, das ganze Programm drin. Und auch welche Vögel es anziehen wird. Das ist auch in diesem Senfkorn schon drin. Die Vögel des Himmels. Dafür sind wir bestimmt. Wenn wir diese Dinge nicht anziehen, dann müssen wir fragen, was ist mit uns los geworden? Haben wir unser Ziel verfehlt? Der Same trägt alle Lebensinformationen in sich. Dieser Senfkornsame braucht seine Zeit, bis sie sich entfaltet. Und manchmal muss manches über sich in unserem Leben entfalten. Und deshalb geht's gar nicht so schnell vorwärts. Und wir machen nicht so viel Fortschritte, weil das sich noch nicht entfaltet hat. Es gibt gute Bäume, Sträucher und so weiter, wo Vögel gerne nisten. Und dann gibt es so kahle Äste, trockene, verdorrte, magere Pflanzen und so weiter, wo keiner da ist. So, Vögel des Himmels oder Vögel des Teufels. Was ist da? Die Vögel des Himmels und die Vögel des Teufels, ich würde vielleicht so sagen, das sind Gedanken, Träume, Gefühle, Eindrücke. Das Übernatürliche und zwar das Göttliche. Also ich möchte das Göttliche in mir haben, aber es gibt auch Ungöttliches. Die Bibel sagt, wir sollen dem ungöttlichen Wesen entsagen. Was wäre das alles? Ungöttliche Wesen. Wir gehen ja in die Tiefe. Wem so langweilig ist, der darf nach Hause gehen. Wir möchten in die Tiefe gehen und einfach aus dem Wort Gottes lernen. Irgendjemand reitet uns immer, hat Luther gesagt. Also irgendjemand bestimmt uns immer. Irgendjemand inspiriert uns immer. Von irgendwo kommen unsere Inspiration her, von Gott oder vom Satan. Und in diesen Rüsttagen wollen wir einfach lernen, wie kann ich göttliche Einsichten bekommen. Göttliche Einsicht. Wie kann ich himmlische Vögel anziehen? Wie können Engel, und manche haben unwissend Engel beherbergt. Unwissend. Gäste, die so vorbeigezogen sind. Denn deshalb sagt uns die Bibel, herberget gerne. Nehmt gerne auf. Ladet gerne jemand zu euch ein. Macht die Tür auf gerne und so weiter. Herberget gerne. Und manche haben unwissend, und ich meine jetzt meine nicht, dass du jetzt irgendeinen Gast gleich so aufnimmst, sondern auch gedanklich sei für das offen oder für das offen, prüfet alles und das Gute behaltet. So fängt es an, dass wir die gute Vögel einladen und gute Vögel sich bei uns einnisten. Herberget gerne. Also wir sollten gerne offen sein. Es gibt manchmal Leute, die sind unbelehrbar. Die nehmen nichts an. brauchen wir nicht mehr, haben wir schon, sind wir schon abgedeckt. Aber du weißt nicht, Gott hat was anderes für dich vor. Und noch mehr für dich. Und er schickt manchmal Gäste bei dir vorbei. Und deshalb bin ich auch eigentlich froh, was wir hier alles gehabt haben. An Evangelisten, Prediger und Botschafter Gottes und so weiter. Und jeder hat ein Stückchen was gebracht. Niemand hat das volle Evangelium, ich auch nicht. Keiner von uns. Aber sie haben ein Stück weit etwas gebracht. Herberget gerne. Von dem kannst du was lernen. Von dem kannst du was lernen können. Vom anderen kannst du noch was lernen. Und wenn du die ganzen Predigten so mal abhörst, was hier so alles gelaufen und in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren gelaufen ist, wenn du schon so lange dabei bist, dann hast du so viel Information und von jedem was ablernen, abgucken. Herberget gerne. Nimm also Lehre gerne an. Das ist herberget gerne. Lass dich belehren, lass dich inspirieren, lass dich motivieren, lass dich ansprechen. Du kannst mal zu mir kommen. Und die Bibel sagt, wer einen Propheten aufnimmt, der kriegt einen Prophetenlohn. Wer einen Evangelisten aufnimmt, der kriegt einen Evangelistenlohn. Wer einen Apostel aufnimmt, kriegt einen apostolischen Lohn und so weiter. Wen und was du aufnimmst, für was du dich öffnest, den Vogel kriegst du auch. Und der Brüder dann auch. Nein, und dann geht's nachher in diese andere Richtung. Und du willst deine Talente ja erwecken, deine Gaben erwecken. Die Bibel sagt, erwecke die Gabe, die in dir gelegt wurde, als man dir die Hände aufgelegt hat. Weißt du, so eine Handauflegung beim Timotheus, was der Fall ist, der Herr segne dich, der Herr gebrauche dich, der Herr möge dich zu einem gesegneten Werkzeug machen. Und schon hast du etwas hinein, ein Input, nennt man das, hast schon was bekommen und jetzt heißt dieses zu erwecken, zu outen, rauszubringen, was hineingelegt worden ist. Es ist in Bruchteilen von Sekunden in dir hineingelegt worden. Saul von Tarsus, Ananias kommt, legt die Hände auf, du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und die Geschichte ist schon perfekt gewesen. Der hat vielleicht eine halbe Stunde gebetet mit dem Saul von Tarsus und in dieser halben Stunde ist das ganze Leben für die nächsten 30 Jahre vorprogrammiert worden. Und er konnte es nicht mehr loslassen. Da hat Gott etwas hineingepflanzt. Da wurde etwas hineingelegt. Durch die Handauflegung wurde etwas hineingelegt. Und deshalb, wenn du jetzt, weißt du, wenn du so einen Evangelisten, nehmen wir mal jetzt Propheten, und der verabschiedet sich und sagt, ich wünsche dir, dass der Herr dich führt und dich leitet. Er hat einen Segen über dich gesprochen. Und dieser Segen begleitet dich jetzt. Den kannst du nicht mehr loswerden. Den wirst du auch nicht mehr los. Der ist mit dir. Auf Schritt und Tritt. So, da ist schon ein Singvogel, der ausgebrütet ist. Und es ist interessant, wenn die Zugvögel wieder zurückkommen, die kommen dann gerne bei dir wieder vorbei. Und die klopfen, ja, da habe ich mal ein Nest gehabt. Dort habe ich mal eine Bleibe gehabt. Da und in den Zweigen. Und die ganzen Zugvögel finden wieder ihr Zuhause wieder. Und da brüten sie wieder und wieder von vorne und kommt eine neue Auflage. Vögel des Himmels werden sich niederlassen. In diesen Rüsttagen wollen wir sehen, was der Heilige Geist uns alles schenkt und welche Durchblicke der Herr uns gibt. Dass wir die Zusammenhänge erkennen. Wie hängt das alles zusammen? Deshalb auch in diesen Tagen. Und dass Gott uns einfach den Durchblick schenkt. Plus und Minus. Sichtbare und unsichtbare Verbindungen. Beides müssen eins sein. Es wird Freude sein über jeden Sünder, der Buße tut. Freude. Ist etwas ausgelöst worden in der unsichtbaren Welt? Plus und Minus. Weißt du, es nützt nicht, wenn du nur ein Kabel hast. Wenn du nur diesseits orientiert bist. Oder es nützt ja auch nichts, wenn du nur jenseits orientiert bist. Du brauchst beides. Plus und Minus. Diesseits und jenseits. Weißt du, es hat auch wieder, und ich möchte auch vorneweg warnen, es hat keinen Wert. Nur Halleluja, Glory, Glory, Halleluja. Und nur noch den Himmel sehen. Vergiss das, bringt auch nichts. Diesseits und jenseits. Und die Bibel spricht von Fleisch und Geist. Und wir sollen im Geist wandeln. Und wenn wir im Fleisch, im Geist wandeln, wir werden die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Also Geist und Fleisch, nicht, dass du sagst, ich möchte nichts mehr mit dem Fleisch zu tun haben. Vergiss es. Geist und Fleisch gehören zusammen. Gott wurde Fleisch. Und wir sollen Geist werden. Wir sollen im Geist wandeln. Und wenn wir im Geist wandeln, wir werden die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Du sollst keine Probleme damit haben. Aber wenn du nicht im Geist wandelst, wirst du mit dem Geist große Probleme haben. Werdet voll Geistes und nicht voll süßen Weins. Das hängt so zusammen, wenn wir nicht voll Heiligen Geistes sind, wir werden voll vom süßen Wein. Da kommen die ganzen Alkoholprobleme auch. Weil wir leben nur nach dem, was wir fühlen, von Beleidigung. Wir wollen das Ding wegspülen, vergessen, auslöschen, ersäufen. und so weiter. Wenn wir im Fleisch wandeln, wir versuchen das irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Aber wenn wir im Geist wandeln, wir haben diese Kontrolle. Und wir kontrollieren das Fleisch und sagen, Fleisch, jetzt jubiliere, jetzt sei still, jetzt beruhige dich mal, jetzt reg dich nicht so auf. Und so, wir werden die Werke des Fleisches, wie Ärger, Wut, Zorn, Groll und so weiter, nicht vollbringen. Und wir werden auch keine Pfütze brauchen, wo wir die immer ertränken müssen, wegspülen müssen. Wir werden kein Klosett brauchen, kein Spülklosett, was es auch immer heißt. Plus und Minus. Also sichtbare und unsichtbare Welt. Falsche Verbindungen. Wenn du falsche Verbindungen herstellst, versuch einmal die Kabel falsch umzupolen und steck dir mal in die Steckdose, da gibt's Kurzschluss. Und so viele Menschen erleben Kurzschlüsse. Und fragen sich, wo kommen die ganzen Kurzschlüsse? Falsch die Zusammenhänge hergestellt zu haben. Voll Heiligen Geistes werden. Werdet voll Heiligen Geistes, sagt uns die Bibel. Also, was in der unsichtbaren Welt passiert, passiert hier. Setzt sich durch. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon von einem Schmetterlingseffekt gehört haben. Irgendwo weit weg in China, da ist so ein kleiner Schmetterling, der flattert ein bisschen. Und bis es ist, dieser Winter, dieses Geflatter, bis es zu uns ankommt, ist das ein Orkan. Schmetterlingseffekt. So, es fängt irgendwo etwas ganz klein an. Der Teufel fängt immer ganz klein an und es ist Schmetterlingseffekt. Auch bei uns. Es fängt immer ganz klein an. Irgendwo in der unsichtbaren Welt, da wird etwas ausgelöst. Du gehst in die Kammer, du betest und der Vater, der in das Verborgene sieht, vergilt dir das öffentlich. Es gibt also Inneres und Äußeres. Das, was du im Verborgenen, im Inneren machst, im Unsichtbaren machst, das passiert auch in dem Sichtbaren. Ein paar Gedanken noch ganz schnell. Es gibt sichtbare Reinheit und unsichtbare Reinheit. Und es gibt so viele Menschen, die fragen sich, warum läuft bei mir das und das und das und das? Warum bin ich so ein Messi? Nur als Beispiel. Warum bin ich so ein Chaot? Warum geht bei mir alles schief? Wenn du innen drin nicht klar bist, bist du äußerlich auch nicht klar. Weißt du, wenn ich Leute angucke, und das damals in diese Hippie-Bewegung, habe ich gesagt, Leute, so wie ihr hier drin seid, so seid ihr auch äußerlich. Seid ihr hier drin Schlamper, seid ihr äußerlich auch Schlamper. So wie ich hier drin bin in meinem Herzen, so bin ich auch draußen, so wie ich im Inneren bin. Wenn mir im Inneren alles gleichgültig ist, bin ich auch im Draußen gleichgültig. Schmetterlingseffekt. Und zwar dann ganzer Orkan. Und am Schluss blicke ich da gar nichts mehr durch. Und deshalb, bevor wir irgendwo aufräumen, wo fange ich das am besten an? Vielleicht im Fleisch. Wir fangen im Fleisch an. Ich denke, alles Geistliche fängt im Fleisch an und sollte im Geist aufhören. Wir sollten nicht mit Geist anfangen und mit Fleisch aufhören, sondern im Fleisch anfangen. Eigentlich alles Große fängt im Fleisch an. Lass mal so bleiben. Ich glaube, das ist okay. Fängt im Natürlichen an. Ich entsage mich. Ich löse mich. Ich trenne mich. Ich will's nicht. Und dann gibt es Resonanz, diesen Schmetterlingseffekt in der unsichtbaren Welt. So, das Unreine zieht Unreine an, wie auch immer. Ich muss im Natürlichen verscheuchen. Ich denke, wir haben noch ein paar Augenblicke Zeit. Ich möchte es abrunden und nicht morgen nochmals anfangen am alten Thema. Du fängst es hier an und es hört drüben auf. In 1. Mose 15 vom Abraham ist die Geschichte. Vielleicht fragst du dich manchmal, mein Gott, warum leiden meine Familienangehörige so? Warum wird meine Familie in etwas reingezogen, was ich gar nicht möchte, dass es reingezogen wird? Warum ist die Familie Abrahams, die Kinder Israels, 400 Jahre in ägyptischer Sklaverei gewesen? Wer ist da schuld? 1. Mose 15 von Vers 10. Wer ist da schuld, dass meine Familie 400 Jahre in der Sklaverei Ägyptens ist? Und dann mit mächtiger Hand rausgeführt werden muss nochmals und so weiter. Ich erzähle euch die Zusammenhänge. Alles passiert im Geist. Und alles passiert irgendwo, wenn wir Fragen und Zweifel haben und unsicher sind. 1. Mose 15. Könnt nachlesen, prüfen, ob ich das euch auf die Wahrheit sage. Abraham brachte Gott ein Opfer. Er zerteilte vor Gott sein Opfer und da kamen Raubvögel. Du musst vorstellen, er baut einen Altar. Er hat also Vögel zerteilt, hat Schaf zerteilt, hat Lampen und so Tiere zerteilt und brachte Gott ein Opfer. Gott hat einen Bund mit ihm geschlossen. Gott hat gesagt, ich bin mit dir, Abraham, vergiss es. Ich werde dich segnen. Er hat den Segen ausgesprochen über Abraham, Kapitel 15, 1. Mose. Und da kamen Raubvögel auf die Fleischstücke herab, doch Abraham verscheuchte sie. Gut. Beim Sonnenuntergang fiel er in einem tiefen Schlaf. Und große, unheimliche Angst überfiel ihn. Und Gott sprach zu ihm, du sollst wissen, deine Nachkommen werden als Fremde in einem Land wohnen, das ihnen nicht gehört. Und sie werden dort als Sklaven dienen. Und man wird sie dort 400 Jahre hart behandeln. Also, du sagst ja, Gott hat prophetisch hier geredet. Aber das Schicksal Israels steht für 400 Jahre fest jetzt, nachdem was hier passiert ist. Schwarze Geier, Raubvögel, stürzen auf sein Opfer. Was hat er hier falsch gemacht? Hat er Gott missverstanden? Gott schließt doch mit Abraham einen Bund, wenn du vorher die Verse liest. Und Abraham sagt Gott, gut, dass du das gesagt hast, aber ich kann es nicht glauben. Er zweifelte. Abraham zweifelte, hat im Zweifel das Opfer gebracht. Es ist auch richtig. Steht Gott dahinter? Kann er meine Nachkommen segnen? Lies Kapitel 15 durch. Er fragt Gott, woran soll ich erkennen, dass das alles wahr ist, das, was du sagst? Woran soll ich erkennen, dass das alles wahr ist? Das war ein Problem, warum Kinder Israel 400 Jahre ägyptische Sklaverei haben mussten. Und dann fällt er im Schlaf, das sind diese schwarzen Vögel. Bevor die schwarzen Vögel kamen, hat er im Geist die schwarzen Vögel schon gehabt. Er hat gezweifelt. Woran soll ich erkennen? Und wir werden in der Bibel, wenn wir aufmerksam sind, nimm noch Konkordanz und schau das Wort woran. Oder wie? Wie soll ich das erkennen? Wie soll ich das wissen? Herr, bist du es? Abraham zweifelt indirekt an Gott. Er hat nicht direkt gezweifelt. Ich glaube nicht, dass er direkt gezweifelt hat. Aber in seinem Herzen, in seinem Inneren. Woran soll ich erkennen, dass das alles wahr ist? Gott sagt ja. Weißt du, er hat Gott in Frage gestellt. Unbewusst. Obwohl er äußerlich von Gott gerechtfertigt war. Er sagt, Abraham, du bist gerechtfertigt von mir. Du bist mein Sohn. Du bist mein Segensträger. Du bist der Erbe meiner Herrlichkeit. Woran soll ich erkennen? Er sieht die schwarzen Vögel, die Geier, die Raubvögel hier. Die kommen dann natürlich im Natürlichen. Die kommen und die wollen sein Opfer auffressen. Und die haben wahrscheinlich auch was weggeschnappt. Und dann verfällt er in großen Schlaf. Eine große Angst überfiel Abraham, als er einschlief. Eine große Angst überfiel ihn. Was er im Natürlichen erlebte, erlebte jetzt im Geist. Eine große Angst. Deine Albträume. Im Traum wird jetzt verarbeitet, was er da... Zuerst einmal Gott spricht zu ihm, zweifelt er. Dann kommen die Vögel. Und diese Vögel hat er verscheucht. Das ging ihm so nach, was er da... Das muss natürlich nicht von heute auf morgen sein oder gleich so hintereinander. Aber das hat er innerlich alles verarbeitet. Geträumt. Was ist, wenn du einschläfst? Kriegst du auch Angst? Was bist du im Traum wirklich? Was erlebst du im Traum? In der unsichtbaren Welt? In unserer Abwesenheit. Und da ist es ein Stichwort, das Gott mir gegeben hat. In unserer Abwesenheit tobt im Himmel ein Kampf. In unserer Abwesenheit werden unsere Gebete verhindert. Was es auch jetzt immer heißt, Abwesenheit. Aber dieses Stichwort Abwesenheit. Gott hat mir gesagt, sag's den Leuten, Abwesenheit. Du wirst gesegnet in der Abwesenheit. Auch wenn du nicht glaubst. Abraham hat nicht geglaubt oder sagte, woran soll ich erkennen? Er wurde trotzdem gesegnet. In unserer Abwesenheit. Und die Bibel sagt, wir sollen über die Fürsten und Gewalten herrschen, die unter dem Himmel sind, in der Luft. Die in der Luft herrschen. Das sind die Vögel. Wie sollen darüber herrschen? In unserer Abwesenheit. Und jetzt, Jesus erstaunlicherweise erzählt so viele Gleichnisse, fast alle Gleichnisse, die Jesus erzählt ist, die handeln sich von der Abwesenheit. Der Herr geht übers Land und vertraut seine Funde und Talente. Da paar Gutsherren oder paar Knechten und so Funde und Talente vertraute. In seiner Abwesenheit. Auch dieser Schalksknecht in seiner Abwesenheit. Alle Himmelreisgleichnisse passieren und spielen in der Abwesenheit. In der Abwesenheit. Engel verwalten in der Abwesenheit. Wenn du schläfst, verwalten unsere Geschichte, unsere Geschicke. In der Abwesenheit. Schreibe an den Engel der Gemeinde zu Sardes, schreibe an den Engel zu, und so weiter. Was sind diese Engel? Ist es der Pastor? Manche sagen, das wäre der Pastor, aber ich glaube nicht, dass es der Pastor war. Sondern so wie jede Stadt einen Engel hat, jede Familie einen Engel hat, jedes Land einen Engel hat, und so hat auch jede Gemeinde einen Engel. Schreibe an den Engel. welcher Engel, welcher Vogel ist über dich, über dein Leben? Schreib ihn. Was müsste Gott deinem Vogel sagen? Wir machen es so manchmal. Du, das ist gar nicht so aus dem Himmel gegriffen oder aus der Luft gegriffen, wenn wir den Vogel zeigen. Wer wohnt hier? Wer nistet sich da drin? Denk drüber nach. Welcher Vogel? Raubvogel? Singvogel? Wo das Aas ist, sammeln sich die Geier? Vogel. In unserer Abwesenheit. Wer kontrolliert uns nachts? Wir sollen Tag und Nacht beten. Tagsüber, okay, kann ich schon mir vorstellen, aber nachts. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir sollten viel mehr, nicht nur wenn wir sterben. Die meisten Leute denken, wenn sie sterben, schlafen ist nichts anderes wie sterben. Da weiß ich auch nicht, ich weiß gar nicht, ob ich morgen überhaupt noch aufwache. Leg mich hin und so weiter. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn du einschläfst, solltest du jedes Mal beten, nicht Vater unser, sondern Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Meine Seele, mein Körper. Ich weiß nicht, ob ich morgen aufwache. Und wenn ich in seine Hände meinen Geist, meine Seele hineinlege, dann kann ich sicher, der Geist, derselbe Geist, der Jesus auferweckt hat, wird meinen sterblichen Leib auch wieder lebendig machen am nächsten Tag. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir sollen jedes Mal da. Und dann, wenn ich meinen Geist in seine Hände gelegt habe, in seine Hände befohlen habe, dann werde ich keine Angstträume, keine Horrorträume, keine dieser negativen Dinge haben, wenn ich in seine Hände meinen Geist befehle. Und dann werde ich morgens ausgeschlafen und entspannt sein und sagen, oh, guten Morgen, lieber Heiland. Du kannst nur guten Morgen, lieber Heiland, sagen, wenn du auch gute Nacht gesagt hast. Du kannst nicht guten Morgen sagen, wenn du nicht auch gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn du schläfst, bist du abwesend. Ich sag's ja, Bruder, mach du das. Matthäus Kapitel 27, Vers 19, das ist die Frau von Pilatus. Matthäus 27, 19. Ich habe heute Nacht viel gelitten wegen diesem Heiligen. Ich habe heute Nacht viel gelitten. Praktisch, sie hat gekämpft. Ich weiß nicht, ob es dir schon gegangen ist. Ich habe manchmal auch solche Stunden, Nachtstunden. Ich wach morgens auf und denke, das gibt's doch nicht. Mein ganzes Bett verrammelt. Die Bettdecke auf dem Kopf. Ich denke, das gibt's doch nicht. Wir haben Probleme vielleicht nachts gewälzt. Gibt's auch. Ich habe heute Nacht wegen diesem Heiligen hier, Jesus von Nazareth, den Pilatus in ein paar Stunden verurteilen wird, gelitten. Hab mit dem Mann nichts zu schaffen. Hast du auch schon wegen ihm die ganze Nacht gelitten? Was passiert? Bevor es passiert, passiert es in der unsichtbaren Welt. Tod und Leben wird dort ausgelöst. Wenn du abwesend bist, wenn das Haus leer ist, wir werden eine dieser Tage betrachten, das Thema, wenn das Haus leer ist und nicht bewacht ist, dann wird das Haus gestürmt. Mit sieben anderen Geistern. Was sind diese sieben anderen Geister? Jesus erzählt immer wieder von der Abwesenheit. Das Gute, Besitz wird jemand anvertraut. Wenn du nicht da bist, wer verwaltet dich? Wenn du krank bist, wenn du schwach bist, wenn du elend bist, wer verwaltet dich? Gute oder schlechte Engel? Wer leitet dich? In der Bibel heißt, welcher der Geist Gottes leitet diesen Kinder Gottes? Wer leitet dich in deiner Abwesenheit? Wer macht deine Geschäfte weiter, wenn du nicht da bist? Wer ist deine Vertretung? Wer brachte, weißt du, alles Große passiert in unserer Abwesenheit. Paulus, Apostelgeschichte 9, hat sich bekehrt, da war er gar nicht da. Er war abwesend. Er war im Kampf gegen Gott, im Kampf gegen Jesus. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Eine Erscheinung des Herrn brachte ihn zur Umkehr. In Abwesenheit ist er bekehrt worden. Alles, was passiert, passiert in der Abwesenheit. Cornelius und Petrus werden zusammengeführt. Da ist der eine da und der andere dort, in Abwesenheit. Alles Große passiert, wir sind gar nicht groß beteiligt. Gott hat seine Finger im Spiel. Er sitzt am Mischpult. Und Petrus empfing die Offenbarung dieser Person. In Abwesenheit. In Abwesenheit wird dir dein Erbe zugesprochen. Mein Sohn, das gehört alles dir. In Abwesenheit mästet der Vater den Ochsen. In Abwesenheit hat er schon deine Kleider und deinen Ring schon bereitgestellt. In Abwesenheit. schon die Entschädigung, die Wiedergutmachung. In deiner Abwesenheit wartet schon die ganze Wiedergutmachung. Der Teufel muss 10-mal zurückgeben, was er dir gestohlen hat. In deiner Abwesenheit bekommst du mit Zinsen und Zinseszinsen alles zurück. In unserer Abwesenheit findet das statt, das Fest statt. Wir kommen nach Hause und denken, was ist da los? Dein Bruder, der tot war, ist wieder lebendig geworden. In deiner Abwesenheit. Du bist gar nicht da. Drüben passiert es. Wer hat das alles gemacht? Der Vater. Es passiert in unserer Abwesenheit. Und ich sage das warum, ich begründe das auch. In unserer Abwesenheit passierte der Sündenfall. Ich war gar nicht dabei. In meiner Abwesenheit starb Jesus am Kreuz. Ich war nicht dabei. In meiner Abwesenheit ist für mich alles wieder gut gemacht worden. Ich war nicht dabei. Und ich komme hin, alles bereitet. Im Angesicht meiner Feinde deckte den Tisch. In unserer Abwesenheit wird die Wohnung gebaut. Jesus sagt, Johannes 14, ich gehe voraus, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich dorthin komme, werde ich euch nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Unsere ganze Erlösung geschieht in unserer Abwesenheit. Freude ist im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Das spürt gar nichts davon. Ich habe nichts gespürt. Aber ich weiß, die Engel haben jubiliert. Johannes Matthäus hat sich bekehrt. Auch wenn ich das Datum vielleicht nicht genau weiß. Halte ich mich dann an meine Taufe. In unserer Abwesenheit werden wir verteidigt. Ein Berg voll feuriger Rosse wird um uns gestellt in unserer Abwesenheit. Wenn du schläfst, dein Unterbewusstsein erfährt genau, jetzt ist alles okay. In deiner Abwesenheit geschieht die Versöhnung. Weißt du, und es passiert so, ich verwende nur ein paar Bilder, was so aus der Seelsorge, was immer wieder mal vorkommt. Weißt du, dein größter Widersacher, du kannst sagen, ich vergebe dir, ich vergebe dir, ich vergebe dir, ich vergebe dir. Und du, sobald du siehst, geht wieder was alles hoch. Du kannst nicht vergeben. Und dann hast du einen Traum. Dann siehst du, wie du deinen Widersacher so einen wunderbaren, nicht Judaskuss, einen Herzenskuss gibst. Und plötzlich bist du versöhnt. Im Traum findet die Versöhnung dann statt. In der unsichtbaren Welt. Und du kannst 100-mal oder 1000-mal das Gleiche sagen, es klappt nicht. Es wird auch nicht klappen. Es muss im Geist gegeben werden. Und die Bibel sagt, der Geist Gottes gibt unserem Geist, nicht meinem Grips und nicht meinem Fleisch, sondern meinem Geist Zeugnis, dass unsere Sünden vergeben sind. Dass wir Kinder Gottes sind. Dieses Vergebung im Geist. Und viele Menschen, die ich so kenne, die Kinder Gottes geworden sind, die sehen plötzlich Jesus, den Gekreuzigten. Das schaut so, oh mein Kind. Komm her. Mohammedane, Moslems, Araber, die träumen. Und wir sind auch nicht weit weg von denen irgendwo. Wir sollen auch träumen, wie Gottes Liebe uns begegnet, wie Gott uns annimmt. Und alles Große erfahren wir im Traum. Die Bibel wurde uns im Traum gegeben. Würde ich sagen, fast 80%, 90% im Traum. Im Geist. Alles Große, was wir von Jesus wissen, was die ganzen Predigten, die wurden nach der Auferstehung gehalten. Nicht vor der Auferstehung. Und lehret alles halten, was ich euch befohlen habe. Erst in der vierten Generation beim Abraham kommen seine Kinder nach Hause. 1. Mose 15, 16. Wenn die ganze Schuld der Amoriter reif ist, erreicht ist, wenn das Maß der Schuld der Amoriter voll ist, 1. Mose 15, 16, was ich vorhin gelesen habe, diese Raubvögel, also jetzt 400 Jahre müssen die in Sklaverei dienen, wenn die Schuld der Amoriter voll ist, vielleicht ist eins und das andere noch nicht reif. Die Schuld der Amoriter, die müssen noch eins drauflegen. Die müssen noch einen Fehler machen. Die Amoriter, die müssen sich noch einmal irgendwie versündigen. Im Guten und im Schlechten. Also die Sünde der Amoriter ist noch nicht reif. Es sind noch nicht genügend Vögel ausgebrütet worden. Und erst dann, wenn das ist, können die Kinder nach Hause kommen. Und vielleicht auch bei dir, du fragst, warum ist bei mir, geht bei mir nicht, da muss doch auch das Maß, auch du musst reif werden. Auch du musst reif werden für das Reden und Wirken Gottes. Auch du musst reif werden, oder deine Umgebung muss reif werden, dein Haus muss reif werden, bis es sich bekehrt. Du und dein Haus werdet gerettet werden, aber die müssen reif werden. In 1. Korinther 4, Vers 5, richtet nicht vor der Zeit. Wartet, bis der Herr kommt, der das im Dunkel Verborgene ans Licht bringt und die Absichten des Herzens aufdecken wird. Wir richten vor der Zeit und wir machen so viel kaputt und wir richten so viel zugrunde, weil wir nicht warten, bis der Herr kommt. Eine Berührung von Gott und das Ding ist erledigt. Aber das Maß muss voll sein, der Herr muss kommen. Richtet nicht vor der Zeit. Die Zeit muss reif werden. Gott, der in das Verborgene sieht, kann es aufdecken, wird es auch aufdecken und wird es auch offenbaren. Dein Original ist im Himmel. Achte auf das, was Gott zeigt, was Gott redet und verstehe, was Gott zeigt. Ich möchte noch ganz kurz auf das Bild von dem Traum, den Paulus hatte. Da sieht er einen Mann, komm herüber und winkt, und dieser Mann winkt und sagt, komm herüber und hilf uns. Und er sah den Mann im Geist und dieser Mann hat im Geist ihm gewunken, komm nach Europa. Und sofort hat er sein Schiff genommen und hat gesehen, dieser Mann ruft mich, der braucht Hilfe. Auch das gehört, wir bekommen unsere Aufträge im Geist. Komm herüber und hilf uns. Weißt du, was der Mann wollte? Evangelium hat er gebraucht. Jesus hat er gebraucht. Komm herüber und bring mir das Licht des Evangeliums. Auch das gehört dazu. Wir müssen von Gott den Auftrag haben, geh zu dem hin. Und ich sag euch, unsere Evangelisation wird effektiv sein und ich möchte gerade für eine Evangelisation plädieren, eine Evangelisation des Heiligen Geistes, wo Gott uns zeigt, da horch mal. Du kannst im Bett nicht liegen, du kannst nicht schlafen. Plötzlich sagt Gott, horch, steig in dein Auto und fahr in der Straße so und so, Friedensstraße Nummer 5. Nur das Beispiel. Ich sage das nur blöde Adresse. Im dritten Stock, dort habe ich jemand, geh hin. Er sagt dir vielleicht nicht, was du machen willst oder was du machen sollst. Und vielleicht kann das genauso passieren, was beim Paulus passierte. Kommt er hin, er sieht einen Mann und sucht überall, wo ist der Mann, der mich um Hilfe gerufen hat. Wo sieht so ähnlich ein mazedonischer Mann, wo ist er? Lauter Weiber sieht er, Entschuldigung. Die beten da und nur die Wahrsagerin und so weiter. Lydia ist da, naja gut, der Herr hat ihr das Herz aufgetan und was weiß ich alles. Aber kein einziger Mann, der einzige Mann, der da war, war der Kerkermeister, Gefängniswärter. Wenn er den erkannt hätte sofort, Gefängniswärter wartet auf mich, da sagt er, lieber Gott, ich gehe, aber vielleicht nächstes Jahr. Ich gehe. Und deshalb, Gott zeigt uns manchmal nicht immer ganz zu Details, aber der Ruf war, komm herüber und hilf uns. Und er hat genau verstanden, wir brauchen unsere Aufträge. Die Familie von meiner Frau kam zum Glauben, auf ganz mysteriöse Art und Weise. Und es wünsche ich, dass in Berlin am laufenden Band sowas passieren würde. Da war ein Pastor, der war nach Hause, war irgendwie frustriert vom Gottesdienst, war noch auf seine Knie und betete. Und plötzlich sagt der Herr zu ihm, geh und da vorne, da sind neue Leute hergezogen und geh hin in die Straße. Am Ende, das letzte Haus an der Straße, geh hin. Und er hat nicht mal den Namen gesagt, aber da sind Leute, da ist neue Siedlung entstanden, neue Leute und geh hin. Und er geht hin und da hat nur bei meinen Schwiegerleuten damals das Licht gebrannt und die sind da durch Tiefe, auch durch den Tiefen gegangen. Und du siehst, Gott bringt die, wenn der eine durchs Tief geht, geht der andere auch durchs Tief. Und die Leute, die im Tief sind, die kommen zusammen. So, und Leute da, wo das Licht brennt, bei diesen Leuten, und dann sagt er, guten Tag, entschuldigen Sie, ich bin Pastor, ich habe gerade soeben gebetet und Gott hat mir gesagt, ich soll zu Ihnen kommen. Sagt er, um was geht's denn? Oder fragt er, was kann ich tun? Sagt, kommen Sie rein. Und die haben gerade gesagt, Gott, wenn du uns lieb hast, gib uns eine Antwort. Und dass gleich ein Pastor kommt, hätten sie nicht geglaubt. Und so kamen die zum Glauben, so kamen sie in der Gemeinde. Die hatten eine Bibel aufgeschlagen gehabt und gesagt, Gott, wenn es dich gibt, red zu uns. Und so viele Menschen schreien, komm herüber und hilf uns. Und wir registrieren nicht. Wir nehmen nicht wahr. Wir sollten viel sensibler sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Geistliche Kriegsführung, Kampfführung ist, Gott setzt seine Soldaten. Du gehst dahin. Und er teilt die Befehle aus. Und der Herr teilt die Leute aus, wo die an welcher Front, in welcher Position sie stehen. Und die werden so eingesetzt vom Herrn, nicht von Menschen. Wenn ich sage, geh jetzt am Leopoldplatz verteilt, sagt Vater, du bist am falschen Platz. Und wenn ich sage, mach das und das, bist du am falschen Platz. Aber der Geist muss unserem Geist Zeugnis geben. Komm herüber und hilf uns. Lass uns geistgeleitet werden und der Heilige Geist kann es fertigbringen, dass wir die Aufgaben erkennen, die warten im Himmel. Verstehst du, du musst nur träumen. Du musst nur träumen, die Aufgaben warten auf dich. Das glaubst du gar nicht. Die Arbeit wartet auf dich. Du musst nur dir Zeit nehmen. Um zu träumen, musst du ruhig sein, entspannt sein, gelassen sein, dein Leben in die Hände Gottes legen und sagen, hier, mein Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, sag mir, was soll ich tun? Und er wird dir sagen. Und Geschwister, mir ist noch ein Gedanke ganz groß, das kommt noch, vielleicht passt es dazu oder auch nicht. Es wird die Zeit kommen, sagt der Herr. Und die Zeit ist jetzt schon da, sagt Jesus im Wort Gottes, dass kein Bruder den anderen Bruder belehren wird. Ihr habt die Salbung und die Salbung wird euch also lehren. Kein Bruder wird den anderen Bruder belehren müssen. Geschwister, wir müssen von Gott gelehrt werden und von Gott geleitet werden. Und Gott muss sagen, und nicht, dass der Pastor sagt, er kann nur predigen, aber der Geist wird euch sagen. Kein Bruder wird den anderen lehren. Das ist diese Gemeinde. Diese Gemeinde sollte eine Gemeinde sein, wo Gott sie lehrt. Und wenn wir von Gott gelehrt sind, wissen wir ganz genau, was zu tun und zu lassen ist. Brauchen wir keinen Kommentar, brauchen wir keine Auslegung, keine Gesetze, keinen Dogmen, keine Vorschriften. Wir sind geistgeleitet. Und da hört Dogmatismus auf. Und doch, wir sind so dogmatisch. Wir lieben den Herrn und sonst niemand auf der Welt. Das ist alles. Lass uns aufstehen, lass uns Gott danken. Preis Gott. Halleluja. Lass uns Gott anbeten. Bevor wir das tun, wir strecken unsere Hände zum Himmel auf und sagen, Vater, ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist mir gegeben hast. Und ich bin voll deines Geistes und deiner Liebe. Und Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn ich mich heute Nacht schlafen lege, dann möchte ich, dass du mich in deine Arme nimmst. Und dass du, o Herr, deinen Mund an mein Ohr legst. Und dass dein Heiliger Geist mir die Anweisungen gibt, wo es weitergeht und wie es weitergeht und was der nächste Schritt ist. Ich brauche die Geistesleitung. Ohne deinen Geist kann ich nichts tun. Heiliger Geist, übernimm du die Kontrolle über mein Leben. Das bitte ich in Jesu Namen. Halleluja. Praise Gott.